Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Bahnhofskinos. Der Daniel und ich, wir haben was Besonderes heute für euch. Ja. Denn wir lassen euch, ja.
Geschenke.
Geschenke hinter die Paywall blicken. Ein Geschenk für euch alle, für die Menschen da draußen, die vielleicht noch überlegen. Sollten wir das Bahnhofskino bei Patreon unterstützen? Oder bei Steady vielleicht?
Kleiner Hinweis, ja.
Ja, die Antwort ist immer ja. Also auf diese Fragen.
Natürlich.
Der konkrete Anlass, warum wir hier so offenherzig sind und sagen, hört doch mal eine Bonusfolge, die wir vor ein paar Monaten bei Patreon und Steady veröffentlicht haben, ist, dass wir diese Woche in der aktuellen Bonusfolge hinter der Paywall über Todesmelodie sprechen, den zweiten Teil von Sergio Leones Amerika-Trilogie, und wir haben gesagt, naja, hört doch mal hier rein. Und dann denkt ihr vielleicht auch, klingt ganz gut, was sie da zu bereden haben.
Es war auch eine sehr, sehr schöne Episode, wenn ich das so sagen
darf. Ja, finde ich auch. Ihr könnt es jetzt selber anhören, ne?
Ja, viel Spaß dabei.
Links zu Steady und Patreon, wo ihr unser gesamtes Archiv findet, über 60 weitere Bonusfolgen und vieles weitere mehr findet ihr in den Shownotes.
Vielen Dank.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des Bahnhofskinos, exklusiv hier bei Patreon und Steady. Guten Abend und guten Abend, lieber Daniel, wie geht es dir? Hallo.
Ist mein Kaffee fertig?
Ja, das ist aus Farewell My Lovely von Raymond Chandler. Eines der ganz wenigen Zitate mit literarischem Bezug, glaube ich, in einem Film, der voll tausend anderer Zitate steckt, aber eben auf die Hollywood-Filmgeschichte. Aber noch viel wichtiger, stellst du mir die Frage nach dem Kaffee im englischsprachigen Original oder in der deutschsprachigen Synchronisation? Da gibt es ja markante Unterschiede.
Ja, ist das so? Ich kenne ehrlicherweise nur die deutsche Sprachfassung.
In der englischsprachigen Fassung ist ja Cheyenne dann doch eher so der, also ich möchte sagen, da wird zumindest so eine leichte Romanze auch zwischen Jill und ihm angedeutet, und in der deutschen Fassung ist ja sehr brüsk, muss man doch eher sagen. Ich kenne das allerdings auch eher so auf theoretischer Ebene, muss ich zugeben, denn ich habe die englische Sprachfassung zwar gesehen, aber ich habe sie nicht annähernd so stark verinnerlicht wie die deutsche Fassung.
Ich habe aber schon das
Gefühl, dass ich da die, mit der ich gelebt habe.
Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da irgendwas anbahnt, anbändelt, wie auch immer. Mhm. Also der Film arbeitet ja sehr, sehr viel mit den Dingen, die er nicht sagt.
Ja, aber der deutsche Fassung sagt ein bisschen mehr.
Das
zum Beispiel sagt er, spiel mir das Lied vom Tod, um mal den Titel zu nennen.
Ja.
Zweimal.
Zweimal. Was sagt denn Frank im Original? Das habe ich mich gefragt.
Leiste deinem Bruder noch etwas länger Gesellschaft. Das fehlt nämlich bei der Erhängungsszene. Jetzt haben wir den Film gleich mal gespoilert, so in den ersten 3 Minuten. Wir haben nicht mehr ein korrektes Intro, aber egal. So, der Film endet damit, der mit einem Flashback von Charles Bronson, wie er seinen Bruder auf den Schultern hat, der gehängt werden soll, genau.
Siehst du, ich habe immer angenommen, es sei sein Vater. Aber ich habe auch nicht die englische Fassung gesehen.
Die Dialogzeile fehlt dann eben, der Verweis auf den Bruder. Stattdessen sagt eben Frank zum jungen Harmonika, der keinen Namen hat. Das ist ja noch, spiel mir das Lied vom Tod, Junge.
Also. Ja, was auch ehrlicherweise der coolere Text ist.
Findest du?
Und außerdem, ganz ehrlich, die alte Videokassette hat auf der Rückseite den Film gespoilert.
Das Poster spoilert den Film ja. Wobei, man kann ja auch die Figur nicht erkennen. Und nee. Charles Bronson, der junge Charles Bronson, wird natürlich auch von einem jungen Schauspieler gespielt. Ja, also, ich kann mit dem ersten Spiel, wenn das Lied vom Tod leben. Ich mag nicht so sehr das zweite, denn zweiter großer Spoiler, Henry Fonda als Frank überlebt diesen Film nicht und kriegt dann eben von Harmonika die Mundharmonika in den Mund gedrückt, und Mundharmonika sagt dann eben auch nochmal, spiel du mir das Lied vom Tod. Mhm. Und da sagt im Original einfach gar nichts, und ich fände es schweigend einfach so viel cooler.
Ja, ich nicht. Aber ich muss sagen, also ich liebe diesen Film. Ich finde den so großartig. Mhm. Und ich glaube, das hat sich irgendwie direkt von meinem Vater auf mich übertragen, weil der hatte mir den natürlich vollständig erzählt, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe. Also von daher, diese ganzen Sachen wusste ich auch schon. Und wie gesagt, wir besaßen einer der wenigen Filme, die wir auf Videokassette besaßen. Und da war eben das Foto halt mit dem an der Glocke aufgehängten, offenkundig Bruder und all das. Und das hatte mich natürlich schon sehr interessiert, und ich habe dann nachgefragt, und dann wusste ich eben, bevor der Film überhaupt lief, was da ist und so. Und ich fand das ja sowieso ganz schrecklich. Also nur die Fotos und so. Und so hat mich mich sehr, sehr verstört irgendwie als Kind. Genau, also du merkst schon, ich lebe schon sehr, sehr lange mit diesem Film auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Arten und Weisen, und ich freue mich wahnsinnig darüber, heute mit dir reden zu können.
Ich auch. Also ich habe schon gefragt, wie ich hier mein Höschen wieder trocken kriege, so in Erwartung, in Vorfreude auf dieses Filmgespräch, weil es ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich kann damit auch irgendwie gar nicht, ein geringeres Maß an Enthusiasmus würde diesem Film nicht gerecht, also zumindest nicht meiner Liebe zu diesem Film. Ich mag ihn unglaublich gerne, ich liebe ihn sogar. Ich habe lange damit gelebt. Und mein Vater hat mir die davon erzählt, aber ich habe ihn auch mit meinem Vater geguckt. Das ist tatsächlich so eine meiner frühesten, wirklich eindrücklichen Filmerinnerungen, Filmerfahrungen, so an der Seite meines Vaters auf der Couch vom heimischen Fernseher. Wir haben ihn leider nie im Kino gesehen. Die Möglichkeit ergab sich nicht, vielleicht eines Tages noch mal einer schönen 35mm Kopie, wer weiß, aber ich habe ihn wirklich oft gesehen als Kind, als Jugendlicher. Ich glaube, so beginnt mit 10, 11, nicht so als ganz kleiner Hosenmatz, aber im frühen jugendlichen Alter. Und früher sollte man ihn wahrscheinlich auch nicht sehen, möchte ich behaupten.
Ich glaube, ich habe ihn früher gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich habe die ersten 45 Minuten mit meinem Sohn geguckt. Bis sie zurückkehrten zur McBain-Farm und da lagen dann die McBains aufgebahrt und da schrie dann meine Frau, okay, es reicht.
Okay.
Vielleicht hatte sie recht, ich meine, sie ist der bessere Elternteil, also das hat sie zumindest auf ihrem Unterarm tätowiert. Aber ich weiß nicht, was das soll, aber das ist ein Gespräch für die hinterverschlossene Tür.
Ich merke schon. Nee, so ein Tattoo hat hier bei uns keiner. Aber was wir dafür hatten, war damals eine Langspielplatte.
Oh.
So nannte man das denn damals, so kurz nach dem Krieg. Und zwar war auf der vorderen Seite war, ich glaube, alle Titelthemen.
Ja.
Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Titelthema von Cheyenne tatsächlich dabei war. Ich kann mich gerade nicht entsinnen, aber sagen wir mal, die Musik, die man auf jeden Fall ganz dringend mit dem Film verbindet, die war da drauf. Und auf der Rückseite waren dann irgendwelche anderen Western-Stücke, was weiß ich, Bonanza und die glorreichen Sieben und Maverick und so. Also ganz, ganz seltsame Schallplatte, was man halt so in den ausgehenden 70ern so kaufen konnte, offenkundig. Aber ganz, ganz besonders toll war vorne drauf eben, dass mindestens eins der Plakatillustrationen, und zwar wie eben Charles Bronson gerade die drei am Bahnhof niederschießt und ein unglaublich großartiges Gemälde, sehr, sehr pulpig. Die Figuren fliegen und wie gerade in durch die Luft und kein Fuß ist auf dem Boden.
Ja.
Und einer krümmt sich gerade und der Gunslinger schießt aus der Hüfte. Es ist wirklich also ein ganz, ganz großartiges Bild, das mich eben als Kind sehr inspiriert hat. Also erstens die Musik und dann eben auch dieses Bild. Und ich habe das immer nachgespielt mit meinen Playmobil-Cowboys. Weil ich einfach ich fand einfach dieses Bild so toll.
Ich kenne das Motiv. Ich meine, das Motiv hat auch andere begeistert. Sogar die Plakatillustratoren von Kioma, der ja fast 10 Jahre später erschien. Da hat man dann, glaube ich, auch einfach den Teil des Motivs über den Ganzlingern genommen und einfach da Franco Nero rein retuschiert. Oh. Also das ist ein Motiv, was auch auf anderen Italo-Western-Plakaten auftaucht, was ich immer ganz cool fand. Aber ich habe auch einige Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, nee, hier die Spielbild des Lied vom Tod, also Cera oder Walter El West, das ist die Ursuppe. Und eigentlich nur langer Weg, um zu dem Punkt zu kommen. Ja, du hast vollkommen recht. Geiles Motiv.
Genau. Und dann, wie gesagt, dann ich bin mir nicht sicher, ob der irgendwann mal im Fernsehen lief und ich ihn dann mit meinem Vater und meinem Bruder gesehen habe oder ob es halt irgendwie direkt irgendwie die erste Videoheimveröffentlichung im bezahlbaren Rahmen war. Auf jeden Fall besaßen wir aber eben irgendwann diese VHS und haben die dann dementsprechend auch relativ häufig geguckt, weil es ist eben auch einer von diesen Filmen, die mein Vater eben immer sehr, sehr hoch hielt. Davon gab es nicht viele. Es gab, also mein Vater war ein großer Fan von Bud Spencer und Terence Hill, von Louis de Funès und die frühen Pierre Richard-Filme und sowas in der Richtung. Das habe ich immer unglaublich viel mit ihm geguckt. Stan und Ollie, also Laurel und Hardy. Sachen sehr, sehr, sehr viel gesehen und so. Aber während ich glaube, also ganz, ganz starke Prägung, sagen wir mal, für bestimmte Genres eben sich direkt auf meinen Vater und in gewisser Weise auch auf meinen Bruder beziehen lassen, gibt es halt nur eine Handvoll von Filmen, die mein Vater so toll fand, dass er davon freiwillig und gerne erzählte. Auch von seiner eigenen Kinoerfahrung und was das für ihn halt bedeutet hat. Also Psycho zum Beispiel hat er im Kino gesehen und war wohl sehr, sehr beeindruckend. Tarantula hat er im Kino gesehen, danach hat er beschlossen, dass er keine Horrorfilme mehr guckt. Die Brücke am Quai und eben Spiel mir das Lied vom Tod. Das sind halt so die Filme, so sind auch alle so eine Dad-Filme irgendwie, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, ich glaube, das müssen halt wirklich sehr, 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 sehr beeindruckende Kinoerfahrungen für ihn gewesen sein, dass er das dann eben so weiter erzählte. Und entsprechend wurde dann sowas eben auch geguckt, wenn es denn mal lief oder wenn man eben seine Hand eben an diese Videokassetten bekam. Und ich muss halt, ich würde mal schätzen, vielleicht war ich 9 oder 10. 84, ja. 85 könnte Videokassetten technisch ganz gut hinhauen, ja.
War der aber früh dran auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten unseren Videorekorder ein paar Jahre später. Ich habe ihn definitiv bei einer Fernsehausstrahlung zuerst gesehen. Ich weiß nicht, ob in einer ungekürzten oder gekürzten Fassung, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Auf jeden Fall, und das habe ich ja bereits hier und da erwähnt, hatten meine Eltern immer diese für mich bis heute relativ undefinierbaren Schubladen, in die Filme gesteckt wurden, die ich sehen durfte, trotz einer eigentlich nicht für mich geeigneten Altersfreigabe. Und einige, ja. Einige davon hatten wir auch bereits hier in diesem Format. Psycho war zum Beispiel auch so ein Film, den mein Vater einfach so liebte, dass er gesagt hat, hier, scheiß drauf auf die ganzen irgendwie Morbiditäten, lass den 10-jährigen Jungen das mal gucken. Und Spiel das Lied vom Tod war eben auch so einer, weil, ich weiß nicht, weil es ein europäischer Western war, weil er Charles Bronson mochte, den meine Mutter auch erschreckend sexy fand, glaube ich. Also zumindest ist es so meine vage Erinnerung. Das ist so ein toller Typ. Ja. Und überhaupt, ich glaube, man hatte einfach weniger großen Schrecken oder Voreingenommenheit gegenüber Western aus europäischen Gefilden. Also meine Eltern hatten immer sehr viel weniger Probleme damit, mich auch relativ brutale italo-spanisch-deutsche Western-Produktionen sehen zu lassen, als jetzt den klassischen John Ford streifen musste. Irgendwie ist, nee, das ist zu viel Gemetzel. Aber hier, guck doch mal, hier, da, weiß ich, irgendwie der Django zieht gen Westen. Und ich dachte, ja, okay, angenommen. Aber von all diesen Filmen, die ich eben gucken durfte, diesen Western, war eben, Euro-Western war eben Spielbild, das Lied vom Tod der Großartigste einfach. Und das ist eben, glaube ich, auch so ein Teil meiner Emanzipation vom Filmgeschmack meiner Eltern, weil mein Vater mochte den Film und ließ ihn mich gucken. Aber ich liebte diesen Film von Tag 1 und ich begann mich eben da wirklich reinzufressen in dieses Subgenre des sogenannten Spaghetti-Westerns und guckte die alle an. Satana irgendwas, Gringo irgendwas, Hügel der blutigen Rückkehr des namenlosen Reiters mit dem fremden Leichen im Gepäck des Todes, irgendwas sowas in der Art. Und das war irgendwie so mein neues großes Ding. Und irgendwie schon 2, 3 Jahre später erzählte ich meinen Eltern dann irgendwelche Sachen, von denen sie nie gehört hatten. Habt ihr den gesehen und das gesehen und irgendwelchen Django-Epigonen, was sie überhaupt nicht interessierte. Und also das ist einfach ein ganz großer Kickstarter für mich für eine bestimmte Art von Obsession filmischer.
Ja.
Verschiebe ich Leone komplett die Schuld in die Schuhe und ich liebe seine anderen Filme auch sehr. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dieser und jener ist der beste von allen. Aber Spiel vom Lied, das Tod, persönlich für mich wahrscheinlich der bedeutendste.
Sagen wir mal, ich verstehe das total und ich habe auch, glaube ich, ein Faible dafür, aber ich war zum Beispiel lange Zeit ein echter Snob, was das anging. Weil ich irgendwie außer Leone kaum was vom Italo-Western an mich rankommen lassen. Mit 1 oder 2 Ausnahmen, wie was ich hier, Grande Silenzio oder sowas. Also Corbucci selber, wir hatten ihn ja auch schon ein paar Mal, ist ja eben auch von der, sagen wir mal, qualitativ hochwertigeren Sorte.
Ich möchte auch gar nicht vorgeben, dass ich die benennen konnte. Also ich konnte nicht sagen, ja, ich gucke Sergio Corbucci, haha. Also ja, da, so nicht, ne? Das war eher ein wahlloses Zusammensuchen, was eben gerade irgendwo verfügbar war.
Natürlich, aber dennoch, also mir ging es zumindest so, also ich konnte schon Terence Hill von Giuliano Gemma unterscheiden. Ne? Also,
ja, klar.
Ne, und ich glaube, so in demselben Kontext habe ich das eben auch vielfach mit den Spaghetti-Western halt gesehen. Ich weiß nicht genau, ob tatsächlich Cera und Walter Lee West tatsächlich der erste dieser Art von Filmen für mich war. Ich weiß, dass er für mich sehr ungewöhnlich war, weil ich ihm sehr, sehr viele John Waynes und andere klassische Western aus den 50ern und sowas gesehen habe. Auch die alten Schwarz-Weiß-Dinger mit, was weiß ich, Gene Autry und so und das, was bei Western von gestern immer lief. Roy Rogers und was, keine Ahnung. Also ich hatte schon ein ziemlich klares Bild davon, wie halt ein Western auszusehen hat. Und dann hatte mich eben Spiel mir das Lied vom Tod doch sehr, sehr überrascht und auch durchaus sehr begeistert. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich werfe mit dem Wort Meisterwerk sehr, sehr ungerne um mich. Aber dieser Film ist eins.
Ja.
Ich glaube, das hat mir ehrlicherweise das ein bisschen versaut, weil alles andere, was nicht mindestens so halb so aussah wie das, habe ich eben lange Zeit einfach gar nicht, habe ich nicht mit dem Arsch angeguckt. Mhm. Ja, weil ich irgendwie dachte, ihr wollt jetzt hier was aber eben Leone in dem da viel besser gemacht hat. Und das ist, da habe ich mir, glaube ich, eben ganz, ganz stark im Weg gestanden. Und zum Beispiel, ich bin froh, dass wir halt einige von diesen Western jetzt eben auch im Laufe der letzten Jahre im Bahnhofskino durchaus auch mal besprochen haben.
Wir bessern uns, finde ich auch, ne?
Ja. Weil ich eben aber auch denke, es ist irgendwie ungerecht, da im Prinzip immer nur nach den Allerbesten zu gucken. Ja, man muss ja auch durchaus gucken, wer hat ihn eben Leone beeinflusst oder was genau sagt mir eben das ganze Genre an sich, und das habe ich aber auch im Studium bereits festgestellt, dass es eben einfach hochinteressant ist, mal zu gucken, warum eigentlich diese Filme aus Italien sich dieses Genres annahmen, zu einer Zeit, als eben in Amerika keiner mehr danach krähte, zumindest nicht in dem Maße oder mit dem Einfluss, den diese Sachen eben noch 10 Jahre vorher hatten und so. Also
ja es die ist USA krähten sie nicht mehr nach dem klassischen Hollywood-Western, aber sie krähten natürlich nach dem Italo-Western.
Ja, die
Dollar-Trilogie war ein Mega-Erfolg
in den USA. Ja, sicherlich. Also aber
vor allem angesichts der Tatsache, dass sie fast nichts kostete in der Produktion.
Ja. Genau, aber wie gesagt, das, was ja immer gerne so als Abgesang bezeichnet wird, ne, das funktioniert natürlich vor allem dann ganz gut, wenn man weiß, was abgesungen wird. Ja, also wenn man weiß, worauf sich bezieht, was tut. Nee, du hattest vorhin The Searchers erwähnt, ne? Warum funktioniert The Searchers eben so, wie es funktioniert, wenn man eben vorher, sagen wir mal, eben nicht sowas gesehen hat wie Gunfight at the OK Corral oder sowas. High Noon und wie sie alle heißen.
Ja.
Der Mann, der Liberty Valance erschoss und ach, keine Ahnung. Und selbst der ist ja relativ spät und eine etwas andere Herangehensweise an das ganze Genre. Also wie gesagt, das Genre ist halt sehr, sehr groß, weil es eben auch über einen langen Zeitraum sehr dominant war im amerikanischen Kino, bis es halt irgendwann nicht mehr war. Ich habe die Hypothese hier schon auch schon mal erwähnt, aber ich habe das auf jeden Fall im Studium auch mal weiter verfolgt. Meine Hypothese ist ja, dass halt man erkennen kann, wann ein Genre sich selbst überlebt hat, wenn die Parodien kommen. So 55, 56 haben, weiß ich, Jerry Lewis und Dean Martin, Wo Männer noch Männer sind, gemacht und so. Das war halt dann, glaube ich, so einer der Momente, wo eben das Publikum diese Form von Film nicht mehr ernst genommen hat. Und dann mussten andere Herangehensweisen gefunden werden, um eben die Leute ins Kino zu bringen, weil eben natürlich auch gleichzeitig sowas wie Rauchende Kreuz im Fernsehen lief.
Ja, klar. Oder
Maverick vorhin auch erwähnt und sowas, ne? Und halt je mehr eben der Western im amerikanischen Kino ins Fernsehen lief, verbannt wurde geradezu, und andere Themen halt im Kino verhandelt wurden, umso interessanter wurde dann eben das, was eben der italienische Blick auf das uramerikanische Genre halt im Prinzip sagte, sicherlich natürlich auch als Kommentar auf Hollywood-Kino an sich und auf die europäische Geschichte, nicht zuletzt auch nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Ich glaube, all diese Dinge hatte ich, glaube ich, so oder so ähnlich auch schon mal gesagt, als wir über die Dollar-Trilogie sprachen.
Ja.
Und sagen wir mal, um mal auf den Film zurückzukommen, den wir ja eigentlich besprechen wollten. Ich habe das Gefühl, dass Leone hier in diesem Film viele von diesen Dingen einbaut, ohne sie wirklich zu benennen, weil ich glaube, er hat andere Interessen mittlerweile. Und ich finde diesen Film auf so vielen Ebenen so hochspannend. Auf der optischen sowieso, also auf der visuellen meine ich natürlich, auf der auditiven ist hochinteressant, was da passiert, aber eben auch auf der inhaltlichen. Also was wird da verhandelt? Welche Konstellationen treten die Personen ein? Welche Träume werden verfolgt und wie werden sie dargestellt? Und er macht da so viele Sachen so unglaublich richtig, dass es mich halt wirklich echt fast 3 Stunden die ganze Zeit nur schauert. Das ist einfach so, es ist so, ist alles so großartig, sieht alles so schön aus, es ist toll.
Ich ermahne mich gerade so ein bisschen gedanklich zur Disziplin, weil ich glaube, also ja, ich möchte auch nicht den Faden verlieren. Ich bin ich ganz einverstanden mit deiner sehr stark verkürzten so Rekapitulation der Entwicklung, der Evolution des amerikanischen Westerns. Aber ich glaube, dass es sehr viel komplexer ist, als von dir jetzt gerade irgendwie in 3, 4 Sätzen umrissen. Das ist uns beiden ja auch klar. Mhm. Dass da nicht irgendwie diesen Bruch gab, so wegen, ach, da kam die Parodie und jetzt ist der Western im Fernsehen und jetzt ist irgendwie quasi das Western, der Western als Kinogenre irgendwie kaputt. Ich meine, nach dem Western im Fernsehen kam ja noch interessante Western Kinofilme, reflektiertere Western, emanzipierte Western und teilweise auch von denselben Machern, wie Hawks und Ford, die vorher eben die klassischen Cowboy- und Indianer-Sachen gemacht haben.
Ich habe auch nichts anderes gesagt.
Nee, du hast auch überhaupt nichts anderes gesagt, aber es könnte so rüberkommen, so von wegen so, ja, jetzt ist der amerikanische Western ja uninteressant, jetzt kommen die Europäer und dazwischen gab es ja tatsächlich auch eine sehr spannende Phase mit Sachen eben wie The Searchers oder Man Who Shot Liberty Valance und solchen Geschichten, die eben dann doch quasi auch einfach einen sehr viel erwachseneren und sehr viel besonnenen Blick auf das Genre warfen, in dem irgendwie etablierte Regisseure einen Blick auf das Genre warfen, mit dem sie groß geworden sind.
Natürlich,
so
klar.
Aber archetypisch steht für das amerikanische Kino der 40er und 50er Jahre.
Man darf nicht vergessen, aber der Western, sind wir doch wieder in dem Thema, weiter in dem Thema. Western ist im Prinzip, wenn man so möchte, zumindest über einen Großteil des letzten Jahrhunderts, amerikanische Leitkultur gewesen, wenn man so nennen möchte. Also praktisch die Frage, welche Geschichten erzählen wir über uns selbst? Wo kommen wir her? Warum handeln wir so, wie wir handeln? Was sind unsere ethisch-moralischen Prinzipien? Und in welchen Geschichten können wir uns praktisch bestätigen, dass die richtig sind und woher sie kommen und all das? Ne, welche Geschichte haben wir eigentlich? Geschichten und Geschichte. Mhm. Sagen wir mal, dadurch, dass die USA ja nun relativ jung sind, konnte man da nicht so ewig lang halt in die Vergangenheit gehen. Ja. Und dann waren wir halt sehr, sehr schnell bei der Frontier, also bei Lederstrumpf, Davy Crockett, so diese Daniel Boone, diese ganzen Geschichten. Mhm. Und natürlich eben auch die Siedler, ganzen Geschichten und sowieso. Das war hoch interessant, das war hoch populär und das wurde unglaublich viel und groß produziert und hielt im Prinzip die ganze Industrie über Jahrzehnte am Leben. Nach der Depression, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Korea, kurz vor Vietnam, hatten sich natürlich auch rein gesellschaftlich die Fragen anders gestellt und wurden anders verortet. Ganz abgesehen davon, dass sich der Geschmack des Publikums ändert, dass andere Sachen interessanter wurden, dass einfach, wenn du so häufig mehr oder weniger die gleiche Geschichte immer und immer und immer wieder mit nur ganz kurzen kleinen Veränderungen erzählst, dann stellt sich das logischerweise irgendwann dazu ein, dass die Leute anfangen, das zu hinterfragen. Mhm. Aber das ist ja genau mein Punkt gewesen, dass eben was im Prinzip die Serials früher im Kino waren oder die, sagen wir mal, die etwas leichteren halbhistorischen Filme, die halt im Prinzip, sagen wir mal, nur von dem Cowboy mit dem schwarzen Hut, dem Cowboy mit dem weißen Hut erzählten, die haben sich eben durchaus sehr wohl ins Fernsehen verlagert. Und haben da auch 1 Millionen Publikum erreicht, natürlich. Mhm. Aber dafür sind die Leute eben nicht mehr ins Kino gegangen. Das war mein Punkt. Und im Kino wurden dann eben andere Sachen ausprobiert. Riesengroße Produktionen, wie zum Beispiel How the West Was Won. Wo dann eben mit dem Kinoerlebnis selber gespielt wurde. Mhm. Wo dann eben auch durchaus andere, wie hast du es gerade so schön gesagt, reflektorische Filme gemacht wurden, die eben sehr wohl über das eigene, mittlerweile sehr alte Genre nachdachten und die eben natürlich auch dadurch wiederum ein anderes Publikum ansprachen oder zumindest ein Publikum, das nicht nur die Sachen, die jetzt im Fernsehen liefen, eben auch gerne weiter sehen wollten und so weiter und so fort. Es ist natürlich deutlich komplexer und ich habe es eben versucht in 3 oder 4 Sätzen zu bringen. Jetzt habe ich es gerade nochmal versucht, etwas konkreter zu machen. Dennoch war es eben so, dass halt natürlich andere Genres nachzogen. Die ganzen Science-Fiction-Geschichten in den B-Movies, die Monster-Spinnen und Monster-Ameisen.
Na klar.
Die ganze Red Scare-Nummer Horror und Agentenfilme kamen auf und sowieso. Ne? Und da muss ich natürlich so ein Genre auch überlegen, was kann ich tun, um relevant zu bleiben. Ne? Und einer dieser Punkte war eben natürlich eben einfach zu gucken, nicht nur, wie können wir das anders aussehen lassen. Das hat eben, das haben ja Leute wie Ford eben durchaus sehr, sehr wohl gemacht. Und sagen wir mal, nur lange Mäntel reichen ja dann normalerweise dann auch nicht unbedingt, um es irgendwas anders aussehen zu lassen. Aber die Perspektive im europäischen Kino auf eben das Uramerikanische ist eben einfach mal grundlegend anders.
Du hast was ganz Wichtiges erwähnt, fast nebensächlich. Ich meine, von wegen Amerikas junges Land. Und das damit geht ja auch einher, dass die Ereignisse einfach, die in Western gezeigt werden, einfach zu Beginn der Hochphase des Westerns, zu Beginn in den 20er Jahren, über die 30er, 40er, 50er, einfach historisch nicht weit entrückt waren. Deswegen auch noch von unmittelbarerem vergleichsweise Interesse als irgendwann in späteren Jahren. Und ich meine, keiner in Hochzeiten des Kalten Krieges interessiert sich irgendwann mehr für Cowboys und Indianer, um es mal ganz platt auszudrücken, könnte man auch so argumentieren. Natürlich wird das einfach relativ uninteressanter und das Kino, beziehungsweise die Filmschaffner dahinter, müssen mehr tun, um Anreize zu schaffen. Und ich glaube auch, also soweit kann man es vielleicht schon verkürzt argumentieren, dass das abseits von 4, 5, 6 herausragenden Filmschaffenden einfach in Hollywood niemand mehr so recht gelang in den 50er oder dann spätestens in den 60er Jahren. Also zumindest nicht mehr so gut wie anscheinend in Italien oder in Spanien oder auch teilweise in Deutschland, wo eben Filmschaffende mit ganz, ganz wenig Geld sehr brachiale und sehr, okay, im Studium wurde das immer der dekonstruktivistische Western genannt und ich gehe damit irgendwie nicht so ganz konform, weil ich glaube, die lieben alle schon Western. Leone liebt Western, der will nichts dekonstruieren, der möchte einfach lobpreisen, huldigen, eine Oper schaffen, ein Abgesang, nur nicht mal ein Abgesang, einfach ein Lobgesang auf den Western.
Ich weiß nicht so genau. Also erstens,
Entschuldigung fürs vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, bitte.
Das tue ich hier die
ganze Zeit. Es ist alles etwas viel. Ich habe so viel zu lange mit dem Film und glaube ich auch mit bestimmten Fragen gelebt und ärgere mich immer noch darüber,
dass ich auf allen Also erstens hast du natürlich völlig recht, ne? Als die frühen Western oder die ersten Western noch als Stummfilme rauskamen, haben halt ganz, ganz viele Leute, die daran gearbeitet haben, eben ja noch direkt mit der Zeit gelebt, die da dargestellt wurde. Ich meine, Leute wie White Earp haben ja sehr wohl in Hollywood eben als Berater im hohen Alter dann noch mitgewirkt und sowas. Ne? Also die waren ja durchaus da. Zum anderen, ich glaube schon, dass Leon in gewisser Weise, also gerade natürlich hier mit Spiel mit das Lied vom Tod, einen sehr melancholischen Blick auf den Western hat, zumindest. Wenn es schon kein Abgesang ist, dann aber doch eben zumindest keine Glorifizierung. Ja. Also erstens, er traut sich, genauso wie eben andere Vertreter des Genres auch, er traut sich eben auch wirklich halt das zu machen, was eben die Ärzte damals gesungen haben mit Dreckig, Feige und Gemein, ja, so muss ein Cowboy sein. Mhm. Oder andersrum, natürlich. Weil eben solche fiesen Fieslinge und ambivalenten Helden kannte eben das Hollywood-Kino nur sehr, 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 sehr bedingt. Ja. Sehr bedingt, ja. Und Cheyenne und Harmonica sind eben ehrlicherweise nur im Rahmen ihrer der hier präsentierten Personenkonstellation als die Guten in irgendeiner Form zu erkennen. In allen anderen Umständen sind sie es eben nicht. Ja, und sind halt vor allem halt nur im Vergleich zu Frank, also zu Henry Fonda, der eben ja auch vorher ganz andere Rollen gespielt hat, so ist ja auch nicht, aber vielfach andere Rollen gespielt hat. Und hier in Spiel mir das Lied vom Tod, gerade durch das Einbauen der Eisenbahn als so ein starkes, nicht nur visuelles Mittel, sondern eben auch als Plot-Device, zeigt es eben sehr, sehr deutlich, wo wir uns halt in der Zeit befinden. Es ist im Prinzip, ist das schon mit einer gewissen Traurigkeit verbunden, dass eben, sagen wir mal, dass im Prinzip, sobald die Eisenbahn den Pazifik erreicht hat, eigentlich der Wilde Westen vorbei ist.
Richtig, ja.
Richtig. Also es gibt nichts mehr zu entdecken, weil man hat ja praktisch beide Küsten miteinander verbunden. Ich glaube, das zieht sich halt schon durch. Es zieht sich eben auch durch, wenn man sich anguckt, was wollen denn die Personen? Sie sind ja alle von irgendwelchen Träumen oder zumindest Gelüsten angetrieben, die sich eben durchaus gegenseitig im Weg stehen oder vor allem, also Obwohl, vermutlich könnten sie alle erreichen, was sie wollen, wenn sie nicht eben gleichzeitig versuchen würden, den Traum eines anderen zu vermasseln.
Ja, ja.
Und auch da sehe ich halt eine gewisse Melancholie.
Ja, Melancholie ist ein schönes Wort. So viel besser als Dekonstruktivismus, was eben so ein Wort ist, was mir immer in der Beschäftigung mit diesem Subgenre des Euro-Westerns oder Italo-Westerns so um die Ohren geschlagen wird und immer wieder begegnet. Ja. Und ich wehre mich einfach gegen die Wahrnehmung dieses, nicht nur dieses Films, sondern eben auch des gesamten Subgenres, in dem er sich bewegt, als etwas, was sehr stark geprägt ist, davon entzaubern zu wollen, demystifizieren zu wollen, auch parodistisch angelegt zu sein, schwarzhumorig, zynisch gar, weil ich denke schon, natürlich ist darin viel Neues und natürlich hast du recht, ambivalent gezeichnete Figuren wie Cheyenne oder Harmonica sind in US-amerikanischen Western der klassischen Ära eine absolute Ausnahmeerscheinung, selbst in den 50er, 60er Jahren noch eine Ausnahmeerscheinung. Aber sie sind natürlich da. Ich meine, Figuren wie Ethan Edwards da, die John Wayne-Figur in Der schwarze Falke, The Searchers, ist eben auch, das ist kein reinrassiger Held mehr. Und das ist aber auch kein Schurke. Der ist irgendwo mittendrin. Und auch Henry Fonda spielt hier mitnichten zum ersten Mal einen Bösewicht. Ich gebe natürlich all den seriösen Kritikern, also nicht uns, nicht mir, recht da draußen, die sagen, aber Henry Fonda war nie so böse wie hier. Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber auch er hat zwielichtige Gestalten vorgespielt. Also ich möchte nur sagen, Schwimmen das Lied vom Tod ist einmalig, ist ein Unikat in seiner Form, in der Art, wie er seine Inhalte präsentiert, in der Art, wie er einen melancholischen Abgesang quasi auf das Genre einstimmt, auf die klassische Art Western zu inszenieren. Aber ich würde ihn nicht in die Ecke packen, wie vieles das, was später kam. Was auch im Italo-Western, was sehr zynisch war, sehr tatsächlich auch parodistische Züge hatte und sich selbst und auch das Genre, in dem er sich bewegte, die Regel dieses Genres nicht mehr ernst nahm.
Richtig. Ja, sich.
Weil Leone nimmt seine Vorbilder ernst. Er liebt Man und Ford und Hawks und wie sie alle heißen. Und will ihnen Tribut zollen.
Natürlich, natürlich. Ich hab mich immer vielfach gefragt, ob, sagen wir mal, eine gewisse Authentizität in mir umgetrieben hat. Ich meine, wenn man sich halt alte Fotos anguckt, sieht man eben natürlich, dass Cowboys weder so aussahen wie Roy Rogers noch wie Clint Eastwood. Ja. Mhm. Aber trotzdem vielleicht ist das auch der Grund, warum mein Vater da so drauf stand und vielleicht deine Eltern dich den ja auch gucken lassen durften. Es wirkt halt alles etwas erwachsener.
Ja, natürlich, klar.
Du hast halt eben nicht diese Fransenjacken und so eine Geschichten. Und
nee, du hast diese Duster, die bodenlangen.
Ja, richtig. Aber wenn hier jemand stirbt, dann tut er das weh. Und nicht nur in dem Moment, des, in dem der Schuss fällt, sondern eben auch im Nachgang. Also wir verbringen relativ viel Zeit darauf, zu sehen, wie eben die gesamte Stadt erschüttert ist über den Mord an McBain und seiner Familie. Und Claudia Cardinales Jill kommt eigentlich den gesamten Film nicht drüber, irgendwie aus der Nummer raus. Das heißt also praktisch wie gehe ich mit Themen um und wie gehe ich auch zum Beispiel mit menschlichem Leben um, ist eben durchaus eine ganz andere Sache. Und natürlich sieht es alles total toll aus, wenn Charles Bronson da eben am Bahnhof halt Woody Strode und Jack Elam und wie heißt der andere? Den hatten wir
Al-Mulock, Knuckles.
Mulock, genau, der war ja auch schon drin bei für ein paar Dollar mehr.
Ich bin mir ziemlich sicher, ja.
Ja, jedenfalls, das sieht alles ganz, ganz toll aus. Und von den drei Figuren erfahren wir auch nie wieder was und so. Aber grundsätzlich ist es eben schon so, wenn da eben jemand tot im Sand liegt, dann ist das eben erstmal eine sehr unangenehme Erfahrung. Und eben wenn's Personen trifft, die im weiteren Sinne unschuldig sind, dann eben, dann zieht sich das eben wirklich durch den ganzen Film, diese Trauer und der Schock darüber und all das. Und das macht die Sache schon sehr viel erwachsener, einfach im Umgang mit dem Thema.
Oh, erwachsen ist dieser Film auf jeden Fall. Und vielleicht ist jetzt auch so ein guter Zeitpunkt, so nach knapp 40 Minuten, um mal zu sagen, worum es geht. ich lese einfach aus reiner Pflichterfüllung die UFDB-Neuzugabe vor, auch weil sie Moonshade geschrieben hat und keine Bonusfolge komplett ist ohne ihn. Und dann noch
würde ich ja gerne mal mit ihm irgendwie sprechen, ja.
Also für die damit, die uns immer noch zuhören und keine Ahnung davon haben, worum es in Cherry on a Volatile West, Spiel mir das Lied vom Tod oder Once Upon a Time in the West aus dem Jahr 1968 geht. Dazu schreibt Moonshade: Drei Männer an einer einsamen Eisenbahnstation im Wilden Westen. Der Zug hält und ihm entsteigt ein Mann mit einer Mundharmonika. Das ist Charles Bronson. Nach einem kurzen Wortwechsel erschießt er die drei Killer. Währenddessen ermordet der Killer Frank, das ist Henry Fonda, im Auftrag einer Eisenbahngesellschaft den Farmer McBay mit seiner ganzen Familie. Nur seine frisch angetraute Frau Jill, Claudia Cardinale, bleibt verschont, da sie noch nicht eingetroffen ist. Währenddessen treibt der Bandit Cheyenne, das ist Jason Roberts, sein Unwesen in der Gegend. Harmonika fängt ihn und kauft ihn mit der Prämie die Farm der McBains. Sein Ziel ist Rache, sein Opfer Frank, doch der kann sich an den mysteriösen Fremden nicht erinnern. So. Regie, Sergio Leone, Drehbuch von, jetzt muss ich mal kurz aufpassen, Sergio Donati, glaube ich, und Sergio Leone. An der Story haben aber noch mitgewirkt Dario Argento und Bernardo Bertolucci. Was ungefähr einem Christopher Frayling-Buch, ja, Something to Do with Death, das ich jetzt, glaube ich, jetzt auch zum vierten oder fünften Mal wieder rausgeholt habe jetzt in den letzten Monaten, weil es einfach so schön ist, mit dir über diese Filme zu sprechen. Sehr viel Platz annimmt, sehr viele Seitenzahlen, denn sie debattieren endlos darüber, wer für welche gute Idee verantwortlich war. Und allein nur die Fliegenszene im Vorspann, also die Fliege auf Jack Williams Gesicht, ist ein größerer Streitpunkt, weil jeder will dieses Genius, diese Genietat, diesen Geniestreich für sich verbuchen.
Aber es ist ja aber auch großartig. Ich meine, der Film fängt eben einfach schon so unglaublich schön an.
Ich wollte noch Gabriele Ferzetti erwähnen, weil ich glaube, er ist der einzige Darsteller, den wir noch nicht genamedropped haben. Aber jetzt bitte du.
Genau, als Morton. Was übrigens auch ein großartiger Name ist natürlich. Ne? Dass das im Prinzip ist, ne? der Name, der Typ, der die Bahn, Eisenbahn baut, um sein Spleen da irgendwie umzusetzen oder sein... Der ist ja schon fast getrieben davon. Also,
ja, der Krüppel des Kapitalismus.
Ja, genau. Dass der natürlich das Wort Tod im Namen hat, ist wundervoll. Ja. Ja. Nicht subtil, aber schon sehr cool. Ja. Und genau, aber...
Subtil, dafür sind wir nicht hier. Ja.
Das ist, nee, ernsthaft nicht. Aber für wunderschöne Aufnahmen, weil wie gesagt, das Ding fängt an. Und ich hätte zwar ehrlicherweise, also ich hatte mich sehr gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich konnte mich nicht daran erinnern, dass das Erste, was wir sehen, das Quietschen, das Schreiben mit Kreide, mit dem dazugehörigen Quietschgeräusch auf die Tafel und dann halt der Zahnlose, der einem auch, glaube ich, schon in einem $1-Film drin war, als Erstes auftaucht und dachte mir, ups, das ist seltsam. Also, habe ich so nicht erwartet. Aber spätestens, wenn eben dann die drei Pistoleros da reinkommen, jede Einstellung ist so wunderschön. Es ist so unglaublich großartig inszeniert und es funktioniert alles so. Ich frage mich wirklich so ein bisschen, wie macht man sowas? Wie sagt man den Leuten, dass das alles so genau passt, dass weiß ich, keine Ahnung, die Kopfbewegung mit der Kamerafahrt funktioniert und das genau in dem Moment, in dem die Kamera da ankommt, der irgendwie, was ich aus dem Schatten tritt und ach, das ist alles so, es passt einfach alles so wirklich, wirklich gut. Und dann ist erstmal 10 Minuten Stille. Mhm. Na, weil irgendwie der zahnlose Bahnhofsvorsteher darf ein bisschen was sagen, aber kriegt kaum richtig Antworten und danach hört man nur noch Quietschen, Fliegensummen,
Wassertropfen,
Und hier Nackelknacken, also
er heißt ja Knuckles, die Figur heißt ja Knuckles,
genau. Genau, und die Spannung steigt. Unglaublich. Auf der Tonebene passiert halt erstmal gar nichts, außer das, was ich gerade beschrieben habe. Und wird jede Einstellung ist brillant und
darin eingebunden natürlich diese wunderbar animierten Opening Credits. Am schönsten finde ich ja die zu, also wenn die Schranke am Ende niedergeht mit Sergio Leones Namen, das finde ich schon schön, aber auch wenn das Telegrafenticken dann irgendwie da so, glaube ich, Dario Argentos Namen dann wegknuspert.
Ja. Also es ist großartig. Und du weißt nicht, wer sind die Leute, du weißt nicht, was machen die Leute, aber es wird eine Stimmung erzeugt, die auch, obwohl ich nun ganz genau weiß, was kommt nach einem, ich weiß nicht, wie 10 Mal ich den gesehen habe. Aber ich möchte mir jedes Mal irgendwie an den Fingernägeln knabbern, weil es ist so unglaublich. Und genauso wie sich das dann eben dann sehr, sehr schnell entlädt, sobald eben Mundharmonika halt eben auftaucht, die drei Worte miteinander wechseln und dann wird geballert. Und dann sind die drei Figuren, mit denen wir gerade relativ viel Zeit verbracht haben, einfach mal raus aus dem Film. Und es sind drei tolle, tolle Figuren. Also Leones Blick für Gesichter, für ausdrucksstarke Figuren ist, hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, aber ist einfach faszinierend.
Facial Landscapes, sagt, glaube ich, der britische Akademiker so gerne.
Ja. Und es, ja. Ja, und wir haben hier mindestens vier, wenn man die indianische, was ist es da? Keine Ahnung, Gehilfin?
Ich nehme an, ja, das ist ein Assistent.
Welche Frau? Auf jeden Fall, wenn man die noch mit dazu zählt, haben wir halt fünf Figuren bis die ist ja nur ganz kurz drin, aber wir haben bis Charles Bronson auftaucht, haben wir halt fünf Figuren mit unglaublich ausdrucksstarken, sehr eigenständigen Gesichtern, in denen ganz, ganz viel passiert. Und jede Linie möchte einem eine Geschichte erzählen. Ne? Und dann kommt Charles Bronson, der eben auch aussieht, als hätte er die letzten 30 Jahre ausschließlich in die Sonne geguckt.
Und wir befinden uns im Ennio Morricone, von Ennio Morricone orchestrierten Film, sondern nicht vergessen, in denen kein Stück klassische orchestrale Musik erklingt in den ersten 10 Minuten.
Richtig. Und im Übrigen die meisten Sachen, also zumindest, also das was ich auch ganz, ganz spannend finde, ich meine, es klingt halt nicht unbedingt so, aber das Thema, das er eben mit Bronsons Figur verbunden wird, ist fast immer diegetisch.
Ja.
Wann immer wir es hören, spielt er auch tatsächlich Mundharmonika oder tut wenigstens so, als ob. nicht durchgängig, ich habe darauf geachtet. Es gibt so ein paar Momente, wo es eben auch einfach nur bedeutet, er kommt jetzt gleich um die Ecke. Aber grundsätzlich ist das immer damit verbunden. Und der Einsatz von Musik hier ist bei Weitem so, wie soll ich sagen, brachial, wie es eben noch in den Clint Eastwood-Filmen ist, ja, wo man mit dem Ohrwurm aus dem Kino kommt. Hast es ja auch gerade irgendwie innerhalb der letzten 2 Stunden etwa 20 Mal gehört, und zwar in voller Länge. Aber hier ist wirklich, jede der Hauptfiguren hat ein eigenes Thema und es ist immer präzise eingesetzt.
Ja, und vor allem ist jedes tatsächlich erinnerungswürdig. Man könnte schon argumentieren, das ist jetzt kein Kritikpunkt an der Donner-Trilogie, aber der hatte immer so 2, 3 Stücke, jeder Film, von dem man sagte, okay, mit die nehme ich mit nach Hause. Aber in Once Upon a Time in the West, das ist quasi ein Film gewordenes Best of Morricone. Also alleine das, was er hier leistet an denkwürdigen Musikstücken, ist unglaublich. Da ist kein Ton falsch und er schafft das auch immer wieder gewinnbringend, also für meine Ohren zu variieren. Und dann am Ende, glaube ich, wenn Franks Theme übergeht in Harmonikas Theme und die beiden eben so zusammenspielen, das ist es ist wahrscheinlich der ungefähr 30. Gänsehaut-Moment für mich in dem Film, aber alles für mich gänzlich unantastbar.
Für mich ist ja, glaube ich, immer noch der größte musikalische Moment, wenn eben Cheyennes Thema kurz abbricht, wenn er stirbt, um dann den letzten Ton noch praktisch nachzureichen.
Und da ist er doch eben doch ironisch tatsächlich, ja, in solchen
Momenten. Ist das ironisch? Ich fand das nicht ironisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, es ist ein bitterer Humor. Es bricht ja einmal ab und er steht nochmal auf.
Die Musik, ja, aber ja. Cheyenne ja nicht. Cheyenne kippt um. Genau, aber das finde ich halt, also ich fand's überhaupt nicht komisch, ich fand's aber sehr passend für die Figur. Ich fand sowieso Jason Roberts, ich hätte ihn ja die ganze Zeit nur knutschen können. Ich finde ihn da so großartig in dieser Rolle. Sie sind alle unglaublich gut. Unglaublich gut. Ich habe mir so die Frage gestellt, du hast natürlich völlig recht, Henry Fonda hat ja auch schon fiese Typen gespielt. Aber Franks erster richtiger Auftritt ist ja, wenn er im Prinzip den jüngsten McBain-Sohn erschießt. Und ich habe schon das Gefühl, für ein Publikum, das ihn eben aus sowas wie, keine Ahnung, 12 Angry Men und sowas kennt, muss das halt ein echter Schock gewesen sein.
Ja, also, natürlich.
Das war der Gedanke. Henry Fonda erschießt ein kleines rothaariges Kind, ist schon heftig, ehrlicherweise.
Und eine kleine rothaarige Tochter und noch ein kleines rothaariges Kind und den rothaarigen Vater.
Das tut er aber nicht selber. Das tut er nicht selber. Er steht nicht direkt davor und grinst auch noch dabei.
Na? Das ist also hart.
Henry Fonda, der große Star dieses Films, tritt ins Bild, grinst fies und schießt ein Kind über den Haufen. Ist natürlich schon einfach mal eine Nummer, mit also, der man irgendwie arbeiten muss.
Und das war ja so intendiert, dieser Schockmoment auch von Leone. Und ich weiß auch gar nicht, ich habe immer das Gefühl, als Mensch, der sich jetzt wirklich der Lagezeit mit dem Film gelebt hat, die Geschichte ist so bekannt, dass es sich nicht lohnt, die wirklich nochmal zu rekapitulieren. Aber ich meine, das war eben tatsächlich die Intention, die Leone trieb, ihn in der Rolle zu besetzen. Und da weicht die Geschichte auch im Frailing-Buch so ein bisschen ab, inwieweit es darüber Streit gab, wie sich Fonda für die Rolle aufmachen sollte. Also Fonda erzählt, dass er eben zum Set kam mit dicken, angeklebten, buschigen Augenbrauen. Er hat sich einen Schnurrbart wachsen lassen. Er hatte sich schwarze oder braune Kontaktlinsen eingesetzt, um einfach schurkischer zu wirken. Und Leone muss vollkommen schockiert gewesen sein. Und da weichen die Geschichten so ein bisschen voneinander ab. Also die einen sagen, Leone hat gesagt, reiß dir das Zeug aus dem Gesicht. Ich will deine Baby Blues sehen. Und Henry Fonda sagt, oh nee, Leone war immer ganz, ganz höflich zu mir. Und wir haben das so Tag für Tag, also Drehtag für Drehtag, so ein bisschen abgetragen. Und am dritten Tag sagt er, nimm doch die Augenbrauen ab und am vierten rasier dich doch vielleicht mal. Und irgendwann waren sie bei dem Look. Aber was eben blieb, und das fand ich jetzt interessant nochmal, jetzt nach der Frailing-Lektüre, war eben so eine gewisse Unsicherheit. Also Fonda sagt, er war während des ganzen Drehs so sehr stark verunsichert darüber, wie er seine Rolle anlegen sollte, weil so eine richtig saufiese Figur hat er eben doch noch nie gespielt. Ja. Und das Schöne, finde ich, ist zumindest mein Gefühl, man sieht es ihm in diesen ultralangen Close-Ups an. Dieses bisschen Unsicherheit, dass Frank immer so ein bisschen so, auch wenn er eben Harmonika gegenübertritt, nicht so richtig weiß, woran er ist. Das passt wunderbar.
Es ist großartig, auf jeden Fall. Ja, es ist und ja, natürlich, meine, diese unglaublichen strahlenden blauen Augen sind in diesem sonnengegerbten Gesicht, das funktioniert schon wahnsinnig gut. Also es ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Ich glaube auch, dass es hilft, dass Frank immer so ein bisschen wirkt, als hätte er gerne alle Karten in der Hand,
ja.
aber ist ich nicht ganz sicher, ob das wirklich auch stimmt. Ganz ganz wesentlich natürlich die Szene, in der er eben mit Morton im Zug ist und ihn halt von oben herab behandelt, weil er mag zwar sein Geldgeber sein, aber als des Laufens größtenteils unfähiger, nicht schießwütiger,
ja,
zivilisierter Mensch, denkt Frank natürlich, dass er ihm nicht das Wasser reichen kann. Und dann greift er in die Schublade und Frank wirbelt mit seiner Pistole herum, weil er eben offenkundig doch Schiss hat vor Morton. Mhm. Und das fand ich auch einen unglaublich, unglaublich definierenden Moment. Sonst denkst du wie, ach, da weht der Wind her, Frank. Ja? Und der Film ist halt voll von solchen Momenten, in denen Figuren sich selbst quasi entlarven. Ja. Mhm. Cheyenne ist irgendwie der König der selbst entlarvenden Figuren, der eben immer versucht, irgendwie so den harten, dreckigen Gangster raushängen zu lassen, aber gerade im Zusammenhang mit Jill eben sehr weichherzig ist und sehr freundlich und sehr nett. Und dann ist er wieder ruppig, wie zumindest auf der deutschen Tonspur. Aber eigentlich möchte er es. Also genau, also es ist schon auch wiederum ein bisschen traurig, einfach zuzugucken, wie gerne er eben tatsächlich da bleiben würde und eben normales Leben führt und dann immer merkt eben, geht halt nicht. Was ihn ehrlicherweise so ein bisschen zumindest, sagen wir mal, was seine Story angeht, ein kleines bisschen mit John Wayne aus den Searchers verbindet.
Ja, ja, definitiv.
Also er ist nicht dazu geschaffen, eben das zivilisierte Städterleben zu führen.
Und ich finde schön, dass du darauf Zeit verwendest, das so zu beschreiben, weil ich denke auch, der Film ist in seinem Narrativ unglaublich stark, in seiner Figurenzeichnung unglaublich stark. Und der, wenn von diesem Werk Leones gesprochen wird eben unglaublich viel fokussiert auf das Visuelle, auf das Audiovisuelle, auf das Orchestrale, auf die Ästhetik des Films, auf die großen schauspielerischen Leistungen. Aber ich finde eben auch tatsächlich drehbuchseitig und storyseitig, da ist das wirklich eine Großtat, was wir sehen. Oh, ja. Nicht, dass mir das so wichtig wird. Am Ende des Tages zählt für mich meistens eine gewinnbringende Ästhetik, eine mich beglückende Ästhetik mehr als jetzt eine tolle, knackige Story. Mhm. Aber der Film ist nicht umsonst knapp 3 Stunden lang. Der erzählt schon wirklich was. Die Figuren sind wirklich sehr präzise in ihrer Ambivalenz eben sehr präzise gezeichnet. Der Film verwendet sehr viel drauf, dieses Doppelbödige, was alle Figuren so in sich tragen, dieses Diffuse, sehr nachvollziehbar zu machen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Sie haben alle ihre Motivation und es gibt eben auch eine es gibt auch narrative Hakenschläge. Das ganze Opening ist ein narrativer Hakenschlag, in dem wir denken, oh, was passiert mit diesen dreien? Ups, da sind sie tot. Der Moment, in dem Jill McBain an der Farm ankommt und die ganze Familie ist tot. Und man sich denkt, oh, wie kommst du da wieder raus? Und dann ihm offenbart, ah, wir waren schon verheiratet, wir haben vor einem Monat in New Orleans geheiratet. Das ist ein toller erzählerischer Trick, um einfach der Handlung eine spannende Wendung zu geben und sie quasi so in die Mitte auch als treibende Kraft der Szenerie zu setzen. Ich finde da eben auch den Film unglaublich stark, weil mir wurde, also ich möchte nicht sagen, mir wurde das eingeredet, aber in meiner Erinnerung, wenn ich den Film dann mal längere Zeit nicht sehe und oft gucke ich mir irgendwie die ersten 30 Minuten an und dann schalte ich wieder aus und dann ein Jahr später gucke ich wieder die ersten 30 Minuten an und schalte wieder aus, weil ich diese unglaublich liebe, vergesse oft, wie stark der Film erzählerisch ist. Auch die ganze Sache rund um Morten, dass er eben dass es immer dieses Machtgerank, diese Ränkespiele gibt zwischen ihm und Frank und er ist dann am Boden im wahrsten Sinne des Wortes und kauft sich wieder frei, wenn er dann beim Kartenspiel an Frank Spießgesellen Geld ausgibt. Das sind einfach ganz, ganz tolle Momente.
Ja, und dann wird es auch wieder ganz klassisch, ne? Weil, sag mal, wie sich das halt auflöst. Dieses ganze Kartenspiel ist eben ganz, ganz wirklich eine tolle Szene, wenn er im Prinzip dann die 500-Dollar-Scheine mischt.
Ja, ich gebe.
Großartige Idee. Ja, und dann aber eben, sagen wir mal, wenn es dann eben zu der ersten ernstzunehmende Konfrontation zwischen Bronson und Fonda kommt und sagen wir mal, die von Morten angeheuerten Spießgesellen, die ja eigentlich Franks Leute sind, ihm auflauern und er läuft da durch die Stadt und Harmonica hilft ihm quasi. Das ist halt sehr, sehr klassischer Western dann auf einmal.
Ja, aber die Dynamik der Szenerie ist komplett auf den Kopf gestellt, weil es ist ja, du beschreibst es vollkommen zurecht, es fühlt sich an wie ein Duell zwischen Harmonica und Frank. Aber es ist eigentlich ein Duell zwischen Frank und seinen eigenen Leuten, bei dem ihm Harmonica unterstützt, dabei nicht getötet zu werden, nur damit Harmonika ihn selber später töten kann.
Ja. Es ist großartig. Ich finde aber auch gerade Claudia Cardinale ist.
Oh Gott.
Ich habe sie immer unterschätzt.
Ich nie. Aber bitte, sag mal.
Ja, warst du vermutlich besser als ich. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, also als Kind oder als Jugendlicher, wenn ich den Film gesehen habe. Ich fand halt das chorale Thema von Morricone für Jill immer etwas öder. Ich hab immer so, wie soll ich sagen, immer so abgeschaltet. Wenn immer die Musik kommt und wenn sie im Vordergrund stand, ich habe das immer nicht so richtig ernst genommen, dachte mir, okay, dann kommen wir wieder mal so ein bisschen zum Fleisch in der Suppe, weißt du? So. Ich möchte nicht sagen, dass es das erste Mal ist, dass ich da wirklich ganz, ganz präzise drauf geachtet habe, was eigentlich mit ihrer Figur passiert. Weil ich glaube, es war mir schon vorher bewusst. Aber es ist mir auf jeden Fall diesmal nochmal bewusst geworden, was für eine unglaublich starke Frau sie ist. Wie eine unglaublich gut geschriebene Figur ist. Die eben genauso ambivalent ist wie die ganzen schießwütigen Typen. Sie versucht sich eben auf ihre Art und Weise in einer solchen Welt zu manövrieren. Und ist eben dazu bereit, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht hart sind, die sie aber am Leben halten. Sie weiß ganz genau, dass sie nicht weiter bestehen würde, wenn sie eben die Farm verkaufen würde. Mhm. Beziehungsweise wenn, also, außer irgendwann gezwungenermaßen, dass sie im Prinzip halt mit, bei Franks Avancen halt mitspielen muss, ansonsten geht sie an den Kragen. Ganz abgesehen davon, dass sie toll in Szene gesetzt ist und sie die treibende Kraft quasi hinter den Sachen ist, die sich dann für die männlichen Hauptfiguren entwickeln, ist sie aber eben auch eine sehr, sehr starke Person für sich allein genommen. Und das finde ich eben auch ganz faszinierend.
Sie ist auf jeden Fall, insbesondere innerhalb von Leone, ist eine starke Frauenfigur, die stärkste, die er je geschrieben hat, möchte ich behaupten. Aber sie braucht schon den Zuspruch von Cheyenne und Harmonica, aber sie trifft die initial wichtigste Entscheidung, nämlich ich behalte die Farm. Und wie sie die Farm behält und Mittel und Wege dazu findet, dabei unterstützen sie Harmonica und Cheyenne. Und sie zwischenzeitlich ist sie irgendwie nah dran im Aufgeben, aber sie ist im Rahmen des Möglichen, möchte ich mal sagen, eine unglaublich starke Frauenfigur. Und meine Art der Wertschätzung hat sich sehr weit wegbewegt von dem, wie ich als junger Jugendlicher fühlte, denn da fand ich einfach Claudia Cardinale nur heiß und ich war unglaublich verliebt in sie. Eine wunderschöne Frau, die schönste Frau des italienischen Kinos. Und ich habe mich einfach unglaublich in sie verguckt und mittlerweile, weiß ich ihre schauspielerische Leistung auch mehr zu schätzen und der letzte Moment mit ihr, wenn sie dann wirklich das Zepter, das sprichwörtlich in der Hand hält, über die Menschen, die dort beim Eisenbahnbau durch Sweetwater helfen, wenn sie das in der Hand hält, das rührt mich immer noch jetzt auch beim x-ten Wiedersehen zu Tränen. Und dafür bedarf es eben mehr als schöner Rundungen und voller Lippen, muss ich dann eben auch das doch feststellen. Das trifft mich auch als Erwachsener sehr. Also ich bin auch sehr schwerst verliebt in ihre Figur und vielleicht auch aus anderen Gründen als früher. Wie überhaupt in alle Figuren? Also viele haben wir, vielleicht können wir auch gar nicht erwähnen, weil es einfach derer zu viele sind, aber auch der Barmann am Anfang in dieser Kneipe, in der sie in der Cheyenne und Harmonica und Jill zum ersten Mal aufeinandertreffen, Lionel Stander. Oder hier Sam, der Kutscher, der von Paolo Stopper auch so Leone-Gesicht gespielt wird.
Selbst Keenan Wynn als Sheriff hat relativ wenig Auftritte, aber wenn er auftritt, ist er toll. Ich meine, der Dr. Seltsam hat er gemacht und hier das große Rennen rund um die Welt und so. Und das
der hier ist eine Art von Justizianrolle einnimmt, was ich auch immer wieder so ein bisschen befremdlich finde. Also tatsächlich die Art und Weise, wie sie, und da ist das Narrativ vielleicht doch nicht ganz auf der Höhe, bei dieser Gerichtsverhandlung, bei dieser Verhandlung um das McBain'sche Grundstück und das Anwesen landen, ist mir immer so ein bisschen, Suspekt ist vielleicht das falsche Wort, aber mir ist nicht ganz nachvollziehbar, wie sie so schnell an diesen Ort kommen. Aber gut. Vielleicht ist es auch das relativ uninteressanteste, der relativ uninteressanteste Aspekt der
ganzen Deswegen sagte ich ja vorhin, es ist ja auch ganz spannend, was der Film alles nicht sagt. Ne? Mhm. Also er lässt eben sehr viel auf der Tonspur weg. Das ist, dann sagen wir gerade das diegetisch, nicht diegetische, was wir vorhin hatten. Viel wird nicht ausgesprochen. Ne? Also ich hatte mich tatsächlich etwas gewundert, dass Frank Jill halt irgendwann auf den Kopf zusagt, dass sie eben eine Prostituierte in New Orleans war, was halt von anderen Figuren vorher nur angedeutet war.
Ja, Cheyenne sagt schon ziemlich eindeutig, wenn er sagt, meine Mutter war auch eine Prostituierte und so weiter. Und so
ja, schon, aber er weiß es ja nicht, woher soll er es wissen? Er rät das, weil er dafür einen Riecher hat oder so. Aber Frank bestätigt das halt, ne? Und ja, klar. Weil er halt die Nachforschungen da hat betrieben. Genau, aber eben viele Dinge bleiben halt komplett unausgesprochen und ich hatte immer so das Gefühl, dass eben es zu dieser Versteigerung halt kommt, im Prinzip auf Franks Treiben. Dass er sagt, pass mal auf, wenn du am Leben bleiben willst, dann verkaufst du billig an mich. Aber das können wir nicht öffentlich machen, also nicht offiziell machen. Deswegen machen wir hier diese Charade, weil das ja relativ direkt auf die Bettszene folgt.
Die auch ein radikaler Bruch ist mit Western-Konventionen. Also die mich auch immer noch trifft beim x-ten Wiedersehen ein Schlag, wenn ich dann plötzlich den Oberbösewicht mit unserer Protagonistin im Bett liegen sehe und denke mir, meine Güte, es ist auch da nicht ganz klar, wie es so weit gekommen ist. Aber dass es dazu gekommen ist, ist das einzig Entscheidende letztendlich an der Szene. Und die ist irre.
Und wiederum sehr, 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 sehr großartig gefilmt auch. Also
vorher haben wir doch diesen God's Eye View durch den Stoff auf Jill runter, was ja auch so eine Einstellung ist, die Leone dann fast 1:1 doch bei den 2 Mal in Amerika damit Blick auf De Niro
übernimmt. Den ich immer noch nie gesehen habe.
Was wir nachholen werden. So sieht's glaube ich aus. Ne?
Ja, ich glaube, das ist schon fast beschlossene Sache.
Vorher noch Ducky Sucker. Ducky Sucker. Also Todesmelodie, ja.
Natürlich, klar. Den habe ich ja sogar irgendwo rumliegen. Genau, aber ich finde Mortons Abgang auch, ist auch zum Beispiel so eine Sache. Wir erfahren nicht, warum eigentlich Mortons, von wem und wie Mortons Zug angegriffen wird, warum liegen da so viele Leichen rum. Natürlich erfahren wir es schon, weil offenkundig Cheyennes Leute das waren und Cheyenne eben angeschossen wurde bei dem ganzen Ding, deswegen am Ende auch stirbt. Aber es wird halt nie deutlich gesagt. Man erfährt nicht genau, warum hat Cheyenne das gemacht. Was bringt ihm das jetzt eigentlich, in was im Kontext ist dieser Überfall zu sehen? Dann ist es einfach da. Ja, es wird halt alles nicht so genau ausgesprochen. Aber Mortons Abgang ist großartig. Wie er halt selbst im Tod irgendwie noch auf die Pfütze zukriecht und wir dann halt den Ozean plätschern hören. Und
was für eine bittere Ironie. Und ich glaube, ich glaube, das kam auch ein bisschen falsch an. Du sagst vorhin, das macht keinen Spaß. Und ich wollte auch nicht sagen, dass der Tod von Cheyenne beziehungsweise auch die Art und Weise, wie Morricone das orchestriert, irgendwie Spaß machen soll oder lustig sein soll. Nicht in dem Sinne, aber der Film ist da schon augenzwinkernd oder schwarzhumorig, möchte ich sagen. Auch beim Tod von Morton, wenn man ihn eben da immer wieder sieht.
Dramatisch.
Ja, es ist dramatisch.
Ich sehe überhaupt keinen Augenzwinkern.
Du siehst da kein. Nein. Dann ist es einfach Ansichtssache. Ich sehe da durchaus einen ironischen Bruch oder einen ironischen Kommentar auf der Tonspur. Wenn man eben den Morten sieht und seine Sehnsucht doch immer so ausführlich dargestellt wird, den Pazifik zu erreichen mit Blick auf das Meer und dann hörst du das Meeresrauschen. Und das Letzte, was wir von ihm sehen, ist, wie er auf eine Pfütze mit dreckigem Brackwasser zukriegt und stirbt und dann kommt doch mal das Meeresrauschen. Also.
Ich sag nicht, das
ist lustig, ironisch ist im Sinne von haha, komisch.
Nee, ich finde das, das rührt mich ja fast zu Tränen. Also, es ist,
Der Tod von Morten rührt dich zu Tränen. Oh.
Naja, die Art und Weise, wie er inszeniert ist, wie er halt sogar, der Mann hat mehr Geld als Gott offenkundig. Ja? Mhm. Und er kann sich kein gesundes Leben kaufen.
Ja.
Und seine Untergebenen, nehmen zwar seine Kohle, aber schätzen ihn nicht wert. Das Einzige, was ihn antreibt, ist eben dieser geradezu sehr psychotische Sehnsucht danach, den mit seinem Zug den Pazifik zu erreichen. Das macht ihn nicht zu einer sympathischen Figur, ganz im Gegenteil.
Es ist jemand, der Mörder anheuert, um sich Grundstücksplatz zu schaffen.
Richtig. aber eben, dass ihm halt selbst im Tod eben nichts bleibt, außer eben dieser Sehnsucht, das finde ich halt schon geradezu anrührend oder vielleicht fehlen mir auch da gerade die richtigen Worte für, aber ich hab eben schon das Gefühl, dass das dramatisch ist auch nicht das richtige Wort, aber es ist.
Ich gebe dir insofern recht, als dass ich glaube auch hier Leone und Donati es schon gelingt, drehbuchseitig auch die Möglichkeit zumindest zu schaffen, seitens der Zuschauerschaft, des Publikums, Empathie mit dieser eigentlich gewissenlosen Figur zu empfinden. Erstmal relativiert er natürlich auch sein schlechtes Tun, indem er vorhin zu Frank sagt, na, hättet ihr das Problem nicht irgendwie auch anders lösen können, statt irgendwie ganze Familie umzubringen. Und außerdem, du hast natürlich recht, er hat diese psychotische, fast diese Obsession, von der er getrieben ist, die krankhaft ist, die wahrscheinlich entstanden ist durch ein Leben körperlicher Defizite und nicht die Möglichkeit zu haben, das zu erreichen, was er eben will, also rein
physisch?
Physisch, genau. Mit finanziellen Mitteln eben schon. Und das spielt halt, das ist eben eine Trumpfkarte, die er im wahrsten Sinne des Wortes eben auch ausspielt. Aber insofern hast du natürlich auch recht, auch erste gebrochene Figur, mit der man durchaus Empathie empfinden kann.
Er ist total armselig.
Ja.
Er wird uns quasi ab dem ersten Moment, in dem er auftaucht, wird er uns als sehr armselig verkauft.
Ja.
Praktisch durch den Blick, den Frank auf ihn hat, durch die Art und Weise, wie er überhaupt inszeniert ist, wie er sich da eben es ist super clever. Super clever, wie er im Prinzip dargestellt wird. Eben dieses, sein Geld kann ihm alles ermöglichen. Ja, er hat einen hochluxuriösen Zug, der ihm im Prinzip die Mobilität verschafft, die sein eigener Körper eben nicht hat.
Dieser Zug würde auf jeder Steampunk-Convention wirklich Eindruck hinterlassen, glaube ich.
Oh ja. Und er hat da eben dieses komische Messing-Gebilde da an der Decke, an dem er sich dann das herunterlassen kann, während der Zug fährt und er dann eben ohne Krücken im Prinzip sich oben festhaltend hat darin fortbewegt und all das. Uns wird die Figur halt die ganze Zeit als gebrochener Mann präsentiert in einer Welt voller toxischer Männlichkeit, die gerade auf physischer Ebene ausgelebt wird, ist eher die toxische Männlichkeit eben auf geistiger und finanzieller Ebene. Und damit fällt es mir natürlich auch durchaus sehr schwer, mit ihm Mitleid zu haben. Und dennoch ist aber eben die Art und Weise, wie ihm seine Obsession, das ist ein gutes Wort, an seinem Ende gezeigt wird. Wiederum, es ist total armselig. Es ist so unglaublich armselig, wie er ihm versucht, seinen gebrochenen Körper da in diese brackige Pfütze zu schieben, während wir eben den Pazifik rauschen hören. Und gleichzeitig ist das eben so inszeniert, dass ich als Zuschauer eben nicht sage, haha, der Drecksack, der mit seinem Geld gewedelt hat und eben im Prinzip für 90% des Leids, das dieser Film zeigt, ich will gar nicht wissen, was er vorher alles gemacht hat, dafür ist er im Prinzip direkt verantwortlich. Und jetzt kriegt er seine gerechte Strafe. So ist es nicht inszeniert. Es wird nicht mit ihm abgerechnet. Ne, weder Cheyenne rechnet mit ihm ab, weil den ganzen Überfall auf den Waggon sehen wir nicht, noch rechnet Frank mit ihm ab. Er ist ihm nicht mal eine Kugel wert, ihm aus der Nummer rauszuholen, ja, sondern im Prinzip ist es seine eigene Obsession, die ihn halt an dieses jämmerliche Ende führt, und das ist schon etwas, was mich auch durchaus emotional wiederum berührt, obwohl mir die Figur selber das natürlich nicht gibt.
Ja.
Und ich glaube, das fasst für mich aber auch ganz stark die Ambivalenz halt zusammen, die eben dieser Film halt in all seinen Figuren walten lässt. Selbst Frank, der ja wirklich ein der mieseste Drecksack diesseits des Rio Pecos ist, hat eben auch etwas sehr sehr Anrührendes, wenn er dann am Ende, also wenn er immer wieder fragt, wer denn Mundharmonika ist, und er kriegt halt nur Namen von Leuten, die er umgebracht hat. Mhm. Ja, und ganz am Ende, wenn es ihm offenkundig dämmert, wer ihn hier gerade erschossen hat, und dann kriegt er noch die Mundharmonika zwischen die Zähne gedrückt. Selbst sein Abgang ist nicht so, dass ich als Zuschauer die Faust in die Luft strecke und mich freue, dass jetzt endlich Gerechtigkeit ist. Das ist ja.
Genau. Auf keinen Fall. Und wir haben schon die tollen Nahaufnahmen, die tollen Close-Ups von Gesichtern erwähnt, aber ein weiteres tolles Close-Up ist auf jeden Fall das von Franks Hand, wenn er es ihm eben nicht mehr gelingt, seinen Revolver ins Halfter zu stecken. Das ist auch ein ganz grandioser Moment. Aber du hast natürlich auch recht, in solchen Momenten, wie zum Beispiel dem Tod Mortons oder diesem invertierten Duell zwischen Harmonika und Frank zuvor, das sind eben, da ist der Film dann doch dekonstruktivistisch irgendwie, weil er natürlich uns nicht mehr das gibt, was wir erwarten in einem konventionellen Western, nämlich dass die Bad Guys auch sowas wie, erstmal Bad Guys sind im klassischen Sinne, aber noch viel wichtiger, sowas haben wie eine klassische Comeuppance. Also du siehst dann auch, wie der Böse eben die Kugel in die Brust kriegt oder zumindest jemand nicht zugrunde geht. Oder nochmal das aufgreifen, was du zuletzt sagtest, es beschert einem dann eben irgendwie doch ein Hochgefühl oder hinterlässt einem mit einem guten Gefühl zumindest, wenn man dann eben sieht, wie der Bösewicht oder der zumindest der Bösewicht, der etwas weniger böse ist als unser guter, nominell guter Protagonist wie Cheyenne oder Monica, ins Gras beißt. Und das haben wir hier eben überhaupt nicht. Alles ist mit einer tiefen Melancholie verbunden, mit einem großen Schmerz. Ich möchte sagen, der Film ist nicht, es ist auch nicht, ob der Film pessimistisch ist, weil ich glaube, das ist er nicht. Ich glaube, er ist schon von einem Gefühl der Hoffnung getrieben. Etwas, was ich glaube ich auch, was auch Leone Donati drehbuchseitig auf der Tonspur, also im Italienischen oder Englischen in der Erfassung so ein bisschen deutlicher formulieren. Da deutet nämlich Harmonika auch durchaus an, dass er zurückkehren wird. In der deutschen Fassung sagt er, ja, irgendwann kommen sie alle wieder oder so. Mm. Und es klingt fast so, als ob er von sich selbst geht, wie in einem Sarg in die Stadt getragen wird. Aber so oder so. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film pessimistisch ist, sondern einen schon mit einem hoffnungsvollen Blick entlässt. Aber die Schicksale der Figuren, die meisten zumindest, sind tragisch und selten mit dem Gefühl, selten mit dem Hochgefühl verbunden.
Ich bin mir auch da an der Stelle nicht so hundertprozentig sicher, weil ich sehe, was du meinst, durchaus, und ich würde es auch gerne so sehen, aber der Film hinterlässt bei mir selber den Eindruck nicht.
Okay.
Weil ich habe eher das Gefühl, dass Charles Bronsons Figur eben zum Beispiel keine Ruhe findet, nur weil er Frank endlich die Position gebracht hat, in der ihn die ganze Zeit haben wollte.
Mhm.
Ja, also es ist eben wiederum nicht so, dass sich irgendwie Harmonikas Leben großartig ändern wird, nur weil er sich endlich gerecht hat.
Ja. Ja,
ganz im Gegenteil. Er wirkt nicht so. Er wirkt bitter. Er wird geradezu bitter, wenn Frank dann endlich aus dem Weg ist. Und genauso wie Cheyenne kann er eben nicht in der Zivilisation bleiben, die ihm Jills Bahnhofsstation bietet.
Ich glaube, ich bin am Ende einfach viel näher emotional bei Jill als du vielleicht.
Ja, das mag durchaus sein. Aber wir sagen, Cheyenne hat eigentlich keinen Weg mehr, den er sonst gehen könnte, außer zu sterben.
Mhm.
Na, also wenn er eben nicht bei Jill bleiben kann, dann hat er eigentlich nicht großartig anderes was zu tun. Harmonika hat ja, von ihm erfahren wir so wenig. Und der reitet dann eben einfach weiter. Aber grundsätzlich hinterlässt das der Film bei mir halt, ich meine, ich sehe diesen Hoffnungsschimmer, wenn Jill eben tatsächlich das Wasser an die Bahnarbeiter ausgibt und all das. Das ist auch ein erhebender Moment dann wieder und all das. Und das funktioniert eben sehr gut, weil man sieht eben jetzt, zumindest für sie haben sich die Träume ihres verstorbenen Mannes eben denn jetzt bestätigt und all das. Aber dennoch sehe ich halt in dem ganzen Film so etwas wie, vielleicht nicht unbedingt das Beklagen, aber zumindest das Wahrnehmen eines Endes. Mhm. Ne? Die Geschichte ist zu Ende. Der Zug ist angekommen. Alle sind tot, mit Ausnahme von Jill und Harmonica. Mhm. Harmonica reitet weg. Der Westen an sich ist im Prinzip gestorben mit diesen Figuren, weil eben jetzt eben, ja, die Verbindung mit dem Osten durch die Eisenbahn jetzt geschaffen ist und all das. Ich hab eben schon das Gefühl, dass das auch das mich eher ins Grüblerische bringt als eben ins Optimistische.
Ja.
Und das ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich finde das tatsächlich sogar eine ganz richtige Sache. Es ist so ein bisschen so wie in einem, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, in irgendeinem Western, wo dann irgendwie am Ende ein Auto durch die Gegend fährt und das uns halt praktisch zeigt, okay, die Zeit der Pferde ist vorbei.
Ja, ich glaube, vielleicht hat auch einfach die Lektüre mit den Umständen der Produktion so ein bisschen auf mich abgefärbt und Leones eigene Äußerung dazu, der den Film in seinen Umschreibung sehr viel positivistischer färbt, als ich auch, als es auch meiner persönlichen Wahrnehmung entspricht, der immer so von quasi einem optimistisch kaleidoskopischen Blick auf sein eigenes Werk spricht, wenn er Once Upon a Time in the West spielt, das Lied vom Tod umschreibt. Vielleicht möchte ich mich auch korrigieren und sagen, der Film ist nicht unbedingt optimistisch, aber er ist zumindest nicht pessimistisch in meinen
Augen.
Das ist
richtig, Ich
möchte auch nicht behaupten wollen, er lässt mich mit einem Gefühl des Empowerments oder der Hoffnung, Hoffnung, wie es wahrscheinlich Jill empfindet in den letzten Sekunden, die uns der Film zeigt, beziehungsweise davon, was sie da so tut. Aber er hinterlässt mich jetzt auch nicht mit einem Gefühl der Niedergeschlagenheit, wie es die zynischsten aller italienischen Spätwestern tun. Die das Genre einfach in gute Boden stampfen und da irgendwie keine Perspektiven sehen. Ich sehe so ein bisschen einfach den Verlust der Romantik. Vielleicht könnte man das irgendwie auch als wenig optimistisch bezeichnen, aber das ist eben auch etwas, was der Film schon relativ früh ankündigt, wenn wir doch dann relativ neumodische Utensilien im Film sehen. Ganz klar ist auch durch die Thematik des Eisenbahnbaus und so weiter und durch die, also man hat das Gefühl, der Western ist im Grunde schon auf den ersten Metern tot. Die Westernstadt, die wir da sehen, hat nichts von einer klassischen Western-Romantik. Das offenbart sich schon irgendwie bei diesem ersten Blick auf Flagstone hinunter nach dieser Kamerafahrt über den Dachfürst, der ganz toll ist zu Beginn. Wenig von dem, was wir da sehen, hat dann irgendwas von der klassischen Western-Romantik.
Zurück in die Zukunft.
Richtig, das war also Wex großer Anspruch, stimmt, Flagstone nachzubauen. Und wir sehen eben ganz viele Typen, die der alte Kutscher, das Sam wegscheucht mit, was macht ihr alles, Gesindel und so, was wie, und hier, und die Eisenbahner, die machen alles kaputt und irgendwie steht da rum und mit so einem Wegmesser und man sieht schon, das ist irgendwie, wir sind weit davon entfernt von 40er, 50er Jahre Hollywood-Western. Und deswegen, ich habe mich einfach schon relativ früh im Film daran gewöhnt, dass das, was wir hier sehen, nicht gefärbt ist von der Art von Western-Romantik, die ich eben aus dem klassischen Hollywood-Kino kenne. Und insofern empfinde ich dann das Ende als fast schon noch so die beste Möglichkeit, das zu einem runden Abschluss zu bringen, obgleich ich natürlich den Tod von Cheyenne lamentiere und mit Harmonica fühle. Und klar, das ist ja, liegt ja auch den meisten Rachegeschichten inne, dass selten in dem Gefühl, in dem dann eben die Rache vollzogen, also vollstreckt wird, irgendwie sowas eintritt wie, super, jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Dennoch, mit Fokus auf Jills Figur, ich bin einigermaßen glücklich. Ich hab's vielleicht war das auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom, weil ich dann als Kind gesehen habe und mir irgendwie einreden musste, das geht jetzt irgendwie alles gut aus und irgendwie zu lange mit dieser Wahrnehmung gelebt habe. Aber ich gucke da immer noch drauf und denke mir, ja, Jill wird ihren Weg schon gehen.
Ja, ich glaube, davon kann man auf jeden
Fall. Ich bin so oberflächlich.
Davon kann man tatsächlich ausgehen, weil die Figur natürlich uns auch genau so präsentiert wird.
Ja.
Die findet ihren Weg dadurch. Und selbst wenn die Bahnstation irgendwie vielleicht nicht so gut funktioniert, wie sie will, dann finden sie trotzdem einen anderen Weg.
Ich glaube, Leone meint das auch so und Donati und Bertolucci und Argento, je nachdem, wie viel Anteil sie daran hatten.
Ich finde aber im Übrigen, also hat jetzt großartig gar nicht wirklich was damit zu tun, aber ich finde halt immer ein gutes Pendant zu diesem Film ist eben My Name is Nobody. Nicht nur wegen Henry Fonda als schauspielerisches Bindeglied, sondern aber auch was eben so dieses diese Idee angeht von der Wilde Westen ist eigentlich vorbei.
Ja, und Morricone hat den produziert.
Leone, ja, genau.
Leone, Entschuldigung.
Und Morricone hat die Musik gemacht, also von daher, ja, passt schon. natürlich, klar. Und es ist halt eben einfach auch so natürlich die alte Western-Ikone, Henry Fonda, also Jack Beauregard in Mein Name ist Nobody, der eben im Prinzip aus der Geschichte verschwindet, ja, ist hier halt in dem Valeri-Film, ist halt positiver logischerweise alles in allem und vielleicht auch etwas optimistischer, was eben, sagen wir mal, die Zukunft angeht. Aber sagen wir mal, die Idee ist eben auch schon in Spiel mir das Lied vom Tod durchaus vorhanden, zu sagen, so der Westen ist im Prinzip vorbei. Und das, was als nächstes kommt, ist nicht besser oder schlechter, es ist halt nur anders. Und die Leute, die eben, sagen wir mal, in der Lage sind, sich darauf einzustellen, wie zum Beispiel Jill, die werden da eben ihren Weg finden, um das Wort nochmal zu nehmen. Und andere Figuren wie Frank, wie vermutlich auch Cheyenne, müssen eben im Prinzip aus der Geschichte verschwinden, damit sich eben praktisch das Neue etablieren kann. Nochmal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich alles als optimistisch oder positivistisch empfinden kann. Aber es ist zumindest, und da gebe ich dir völlig recht, es ist zumindest nicht pessimistisch.
Und es ist auch nicht der Maßstab, an dem dieser Film gemessen werden muss.
Nein.
Da steckt so ein ganz starkes Ressentiment in mir, das irgendwie so zu sehen, weil ich glaube eben tatsächlich, dass Leone vor allem im Vergleich zu den vorhergehenden Werken, und vielleicht liegt es auch daran, dass wir die jetzt eben auch in relativ kurzer Abfolge vor nicht allzu ferner Zeit geguckt haben, ich schon das Gefühl habe, er wird etwas altersmilde, was natürlich Quatsch ist, weil chronologisch nur 2 Jahre zwischen diesem Film und dem 66er Spiel, das die vom Tod liegen. The Good, the Bad, the Ugly. Zwei Glorbeichalogen.
Ja, altersmilder. Ich glaube halt einfach andere Interessen.
Andere Interessen und ja, der Wille auch was Neues zu machen, der unbedingt, weil Leone wollte den Film ja gar nicht machen. Er wollte ja keine Western mehr machen, aber Paramount hat ihm so viel Geld geboten, weil die Dollarfilme so viel Geld einspielten und gesagt haben, hier, du darfst endlich Monument Valley drehen, du kriegst Henry Fonda. All diese tollen Sachen. Also, ne, ich meine, der Großteil wurde immer noch in Spanien gedreht, aber die ganz tollen Szenen eben in Monument Valley.
Ja, und das sieht man eben auch durchaus.
Also, ja, natürlich.
Das ist aber nicht Spanien.
Ja. Ja.
Genau.
Flagstone,
ich bin der Mann ohne Name. Ich komme aus Sergio Leone, liegt in Spanien, macht aber auf Montana, wie es so schön bei Buffy damals hieß.
Ja, Buffy.
Ja, genau. Genau, nee, aber es ist, ich finde diesen Ansatz eben zu sagen, ich nehme meinen Stil, ich nehme die Sachen, die erfolgreich sind, ich nehme das, was ich eben auch schon jetzt 3-4 Mal gemacht habe, aber jetzt mache ich eben was Neues draus und ich ändere die Perspektive und ich beschäftige mich viel mehr mit meinen Figuren. Und selbst eine Figur wie der schweigsame Charles Bronson kriegt ja hier in dem Film unglaubliche Tiefe. Und allein durch den Einsatz dieses wiederkehrenden Flashbacks und durch seine Positionierung zu Jill und zu Cheyenne und zu Frank, ehrlicherweise, dass eben eher weniger stoisch wirkt als eben zum Beispiel ein Clint Eastwood eben noch 2 Jahre vorher und auch, sagen wir mal, vom Typus her natürlich vertraut ist, aber eben in seiner Motivation menschlicher.
Vielleicht wirkt das Ganze auch reifer, weil die Protagonisten zum überwiegenden Teil reifer sind. Ich meine, Lieve Kiefer war auch nicht mal der allerjüngste in den beiden späteren Dollarfilmen. Richtig. Und vieles von dem, was wir hier sehen, sahen wir auch bereits in den Vorgängern, wie zum Beispiel der ganze, also ich meine, hier gibt es zwar keine Uhr, aber auch hier gibt es eine ähnliche, sagen wir mal, Dynamik zwischen Frank und Harmonica wie im zweiten Teil hier zwischen Protagonisten und Antagonisten mit auch einem ähnlich konstruierten finalen Duell mit Flashback-Sequenzen und allem drum und dran. Aber die Figuren scheinen alle so viel reifer zu sein, so viel mehr Geschichte in sich zu tragen, einfach so viel mehr Tiefe, wie du es auch gerade richtig gesagt hast, zu besitzen. Und das liegt eben tatsächlich, glaube ich, einfach zum einen daran, dass dieser Film mehr interessiert ist an seinen Figuren, an ihren Charakteren, aber eben auch, weil die Schauspieler eine gewisse mehr Ballast mit sich bringen. So war zumindest meine Wahrnehmung damals wie heute. Charles Bronson kannte ich eben schon irgendwo her und der war schon 68, nicht mal der allerjüngste. Der war damals schon 48.
47, glaube ich, war der, ja.
Genau, genauso wie Woody Strode, genau wie Jack Elam, genau wie Jason Robards und all die Ausspieler. Henry Fonda war fucking Mitte 60, glaube ich.
Ja.
Und das sieht man ihm einfach an, wollte ich nur sagen.
Ja. Und vielleicht ist das eben auch so ein Grund, warum ich halt dazu komme, zu sagen, dass ich eben da einen melancholischen Blick auf das Ende des Wilden Westens sehe, weil eben die ganzen Figuren halt schon relativ alt sind und das alles mitgekriegt haben und also, ne? Und eben dann auch vielfach den Film nicht überleben. Ne? Ja. Und das mag alles damit zu tun haben.
Ich glaube, Leone, wenn ich Frayling da, also die Zitate von Leone im Frayling-Buch da auch so richtig verstehe, sieht das alles gar nicht als so radikal an, wie ich es damals empfunden habe und heute immer noch empfinde. Vielleicht relativiert sich das auch eben mit dem Blick auf die Vorgängerfilme, wo er sich eben die quasi auch schon in vielen Bereichen so eine Art Warmlaufen waren für dieses Magnum Opus. Was nicht heißen soll, dass nicht The Good, The Bad, The Ugly auch ein absolutes fucking Meisterwerk ist. Also ja. Ich möchte nichts davon wegnehmen, aber das ist für mich hier nochmal so eine Spur eindrucksvoller. Und Leone selber sagt ja, im Grunde sei sein Anspruch gewesen, eine quasi filmische Reaktion auf sein eigenes Werk abzubilden. Und das einfach noch mal weiterzuentwickeln, um bestehende Sachen noch mal ein bisschen interessanter und tiefgründiger zu machen. Er spricht zum Beispiel von dieser Dreiecksbeziehung zwischen Frank, Harmonica und Cheyenne als seinem klassischen Triello, also dem, was er eigentlich bereits in den Vorgängerfilmen gemacht hat.
Klar,
mit einfach nur noch mal so ein bisschen Wallach mit dem neuen, und, ja. Genau, einfach nur noch mal mit dem neuen Twist, aber im Grunde more of the same. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, das ist der richtige Ansatz, diesen Film zu deuten, aber ich finde es eben interessant, dass mein Blick so ein erschütterter darauf ist und ich mir ständig sage, meine Güte, ist das wagemutig und radikal, was dieser Typ da macht. Und ich glaube, Leone, das gar nicht Leones Anspruch war.
Ich weiß es nicht so genau. Ich habe gerade zum, während du das erzählt hast, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, verstanden, warum der Film so heißt, wie er heißt.
Im Original oder auf Deutsch?
Im Original, im Original. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Spiel mir das Lied vom Tod finde ich immer noch den deutlich cooleren Titel. Ja. Der ist schon sehr, sehr gut. Der kommt schon sehr auf den Punkt, finde ich klasse.
Ich wünsche, sie hätten ihn nicht gesagt, zweimal, aber ansonsten stimme ich dir zu.
Ja, ich habe damit kein Problem, ganz im Gegenteil. Ich finde das auch das finde ich cool. Okay. Ganz abgesehen davon, dass mittlerweile jeder, der was auf sich hält, irgendwie der Meinung ist, irgendwann ein Once Upon a Time in oder on oder sonst irgendwas Film machen zu wollen. Ich finde halt diesen Märchentitel schwierig. Ich verstehe, ich glaube, weil was du gerade gesagt hattest, dieser Blick auf das eigene Schaffen, auf die eigene Historie und auf die Historie, von der er erzählt und natürlich das, was wir ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben, praktisch der Blick auf die tatsächliche Historie durch das amerikanische und auch durch das italienische Kino, rechtfertigen halt natürlich schon durchaus im Prinzip diesen Märchentitel. Ein alter Englischprofessor von mir hatte mal gesagt, dieses Es war einmal, Once Upon a Time oder C'era una volta, bedeutet eigentlich nur, es war nie. Es hat nie stattgefunden. Es ist ein Blick auf etwas. Es ist etwas hier, eine literarische Markierung. Hier kommt ein Märchen und das soll mir irgendwelche Dinge sagen. Vielleicht irgendwelche lehrreichen Geschichten, irgendwelche Warnungen, irgendwelche anderen Dinge werden darin verhandelt, aber genau genommen ist das, was als nächstes kommt, ist nicht eine wahre Geschichte, sondern eine Textform quasi, die ich einleite mit eben einer Floskel. Und wenn ich das so sehe, dann und dann mit dem Vergleich, was du gerade sagtest, dann verstehe ich das natürlich deutlich mehr, warum der Film eben halt durch diesen märchenhaften Titel im Italienischen und im Englischen zumindest halt trägt, weil der Film selber rechtfertigt das eigentlich nicht. Nicht zumindest nicht in der Form, wie er sich selber präsentiert. Ja. Wir haben ja hier keine Geschichte, die irgendeiner Märchenform folgt, sondern dafür ist er halt einfach zu sehr direkt bezogen auf sein Genre. Aber vielleicht ist das genau der Grund. Vielleicht ist das genau der Grund, warum er eben im Prinzip diesen ja, diese Markierung, diese floskelartige Markierung am Anfang quasi wählt, um uns im Prinzip dazu zu bringen, eben über genau dieses filmische Genre nachzudenken.
Ich komme immer wieder auf meinen Punkt mit der Ironie zurück. Es hat zum einen ja was Märchenhaftes. Ich glaube auch eben, also wenn nicht unbedingt was Optimistisches, dann zumindest etwas in meinen Augen nicht Pessimistisches. Darauf zahlt auch der Originaltitel ein. Aber es ist natürlich schon ein Abgesang auf Western-Mythen, ohne diese jetzt zu belächeln oder sagen wir mal ins Lächerliche zu ziehen oder alle umzukehren. Thema Eisenbahn. Ein sehr zentrales erzählerisches Moment hier. Und natürlich auch ein zentrales erzählerisches Moment für viele, viele klassische Western. Von The Iron Horse von John Ford bis zu hier How the West Was Won, über den wir auch schon gesprochen haben. Und hier eben quasi als der Anfang vom Ende repräsentiert. Also etwas, ja, was irgendwie demarkiert das Ende des klassischen Western-Mythos, so wie wir ihn anerzogen bekommen haben aus unzähligen Hollywood-Western. Und insofern passt für mich der Titel eben schon ganz gut. Ich gebe dir recht, der deutsche Titel ist cool. Er gefällt mir, glaube ich, zunehmend weniger gut, weil ich ihn so jetzt mittlerweile mehr erkenne, als in der Tradition stehen von tausend anderen deutschsprachigen, ja, Italo- oder Euro-Western-Titel, die alle irgendwas zu tun haben mit weiß nicht, die Hälfte davon mit Tod im Titel und die andere Hälfte mit, ja, Lied.
Das Wiegenlied vom Totschlag.
Genau. Aber ich mag deine Erklärung, wollte ich nur sagen. Ich habe mich aber auch lange Zeit gefragt, ist das nicht irgendwie ein zu sentimental, kitschig, ja fast banaler Titel für den Stoff, den Leone hier erzählt. Aber wie gesagt,
welcher jetzt?
Der Originaltitel. Ja. Aber ich sehe darin eben auch einen durchaus ironischen Bruch.
Aber der Film ist ja sentimental. Der ist ja durchaus sentimental in seinem Umgang mit seiner eigenen Historie, mit den Geschichten, mit seinen Figuren, mit dem Genre, mit dem diesem Umstand, dass sich halt Dinge ändern, mit den Leidenschaften und Wünschen und Träumen der Figuren. Ich finde den schon natürlich gerade in Jills Morricone-Thema. Ich finde den schon sehr sentimental.
Also, aber mir suggeriert er, wenn ich ihn dann so höre, den Anfang einer Geschichte über den amerikanischen Western. Aber was wir eben kriegen, ist das Ende einer Geschichte.
Mir suggeriert es, dass hier eine Geschichte kommt, die aus einer vergangenen Zeit stammt. Mhm. Und die vermutlich so nicht stattgefunden hat.
Auch das ist richtig. Okay. Dann liegt das einfach im Auge des Betrachters oder im Ohr des Hörers. Weil, also meine erste Assoziation mit dem Originaltitel ist, ich wird mir davon erzählt, wie etwas seinen Anfang nahm. Und der Film erzählt mir eigentlich vom Ende,
ja,
einer Ära.
Ja.
Und das ist okay. Aber da sehe ich dann wiederum eben, ach, egal, ich möchte nicht ewig drum herum. Den Bruch, den inhaltlichen und auch das Spiel mit den Erwartungen von Leon, das Leon hier ganz offenbar und seine Co-Autoren hier betreiben. Mhm. Aber lassen wir das. Ich glaube, ich habe das genug ausgeführt. Ich habe ja noch eine lustige Anekdote von Bernardo Bertolucci, der gesagt hat, ich arbeite nur mit Leone zusammen, weil Leone Pferdehintern filmt wie kein anderer. Was natürlich auch die Art von witziger Anekdote ist, die man sich so über Jahrzehnte zurechtlegt, um sie dann einem Buchautoren zu erzählen.
Aber, natürlich, ja. Ja. Ach, sehr schön.
Aber die sitzen alle auf einem sehr hohen Ross. Ich meine, Argento und Bertolucci kamen ja auch aus der Filmkritiker-Ecke. Also die waren ja schon so quasi so die Erben der Cahiers de Cinéma. Schreiber, irgendwie auch italienische Filmschreiber, die gesagt haben, wir wollen jetzt auch im Filmgeschäft mischen. Und so guckt sich dieser Film eben auch teilweise. Also bei aller Melancholie und Herzschmerz, er hat doch auch einen sehr, sehr abgeklärten Blick auf das Genre, was er eben, in dem er sich bewegt.
Gut, so mal vergleichen kann man das nicht mit Beyond the Valley of the Dolls.
Nein.
Mit dem Kritiker.
Ja.
Also Ebert, der eben mit Meyer zusammengearbeitet hat. Aber egal. Es ist eine interessante Frage. Es ist eine interessante Frage, wenn wir schon mal nochmal ins Visuelle gehen wollen. Inwieweit eben tatsächlich sich die Macher hier bewusst waren, dass sie gerade ein Meisterwerk schaffen. die Frage habe ich mir auch durchaus ab und an mal gestellt. Nicht so formuliert sicherlich, aber es ist halt alles so, es ist so perfekt inszeniert. Mhm. Es ist eben alles. Wie kriegt man eigentlich eine Fliege dazu, in J.G. Elams Keul zu fliegen? Also,
na, die war künstlich, die dort saß. Die war
ja.
Aber auf seinem Gesicht die nicht, ja.
Richtig, ne? Aber wir nochmal, diese alle Einstellungen sind halt so hervorragend durchgestaltet und choreografiert und es ist, ja, und wie sich eben die Geschichten aufeinander beziehen und wie die schauspielerischen Qualitäten jedes einzelnen Beteiligten perfekt aufeinander abgestimmt wird. Mhm. Also, ich frag mich wirklich, saß da einer und, also vor allem Leon, ne, saß da einer und sagt irgendwie, ja, das wird's, das ist das Ding. Oder haben die einfach nur gemacht, was sie sowieso machen wollten, dann am Ende gesagt, oh, hey, das sieht aber gut aus.
Ich glaube, also, das weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, er war schon befeuert von einem unglaublichen Antrieb, es jetzt auch allen beweisen zu müssen, weil eben zum ersten Mal amerikanische Geldgeber da hinten standen, weil er zum ersten Mal eben genau die Stars hatte, die er haben wollte. Was nicht heißt, ja, dass nicht andere Menschen für die Rolle zum Beispiel von der Monica im Gespräch waren. Also seine erste Wahl war ja wieder Eastwood, der gesagt hat, mir reicht's jetzt. Und Eastwood eben auch zu dem damaligen Zeitpunkt dann Ende der 60er auch in den USA plötzlich Erfolge hatte. Mhm. Aber mit sowas wie, ich glaube, nee, The Eiger Sanction kam später. Aber irgendwie so einen tollen Nazi Zweiter Weltkriegs Agentenfilm. Egal. Reiche ich mal nach. Ganz toll. man kann eigentlich gar nicht glauben, dass ich die ganzen Eastwood-Filme kurz jetzt wiedergesehen habe, aber mir fallen keine einzigen Titel ein, die er in den späten 60ern gemacht hat. Er hätte nicht alle bekommen, aber man merkt eben schon, er war mit unglaublich viel Geld ausgestattet, mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Er hatte die Zeit und das Geld, lange Drehtage zu finanzieren. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, wenn man dann eben so die Zitate, sein Zitat und die aller Beteiligten liest, dass alle schon den Ehrgeiz hatten, es jetzt mal wirklich, wirklich allen zu zeigen. Weil es auch einer der seltenen Momente war der Anerkennung für diese Art von Kino, die sie da schufen. Also Leone kommt ja aus einer filmschaffenden Familie. Sein Vater war produktionstechnisch involviert und ich glaube, seine Mutter war Schauspielerin und die hatten beide in seinen Augen keine angesehenen Berufe und das, die Art von Kino, auch an der er immer früher mitwirkte als Produktionsassistent, die Sandalenfilme, was man heute so despektierlich sagt und so weiter, das war kein angesehenes Kino und ich glaube, in seinem eigenen Land galt das auch ganz, ganz wenig und da kommen plötzlich die Amerikaner und sagen, hier hast du Henry Fonda und ganz viel Geld und du darfst im Monument Valley drehen. Ich glaube schon, dass Leone hier und da dachte, jetzt muss es auch ein Meisterwerk sein, zumindest was sein Anspruch war. Aber ob sie es wussten? Ich finde die Frage richtig gut. Mein Gehirn fährt gerade hier, macht grad Kirmes, aber ich komme nicht zum richtigen Schluss. Aber die Frage ist gut.
Ja.
Ich glaube, er wusste es er hatte den Anspruch, als er Once Upon a Time in America machte. Weil man dreht keinen fünfstündigen Film mit Robert De Niro, wenn man kein Megameisterwerk schaffen will.
Ja, darüber kann ich noch nicht viel sagen, ja.
Die Verleiher hatten ja auch andere Meinungen und dachten, sie müssten das irgendwie auch 2 Stunden runterkürzen, aber dazu dann ein andermal, wann auch immer.
Also ich werfe mit dem Wort nicht um mich, aber ich sehe hier halt tatsächlich ein Meisterwerk. Also es gibt halt wirklich ganz, ganz wenige, die ich, andersrum, es gibt ganz, ganz viele Filme, die ich ganz, ganz toll finde. Und die auf die ich auch nichts kommen lassen würde. Es gibt vermutlich sogar Filme, die ich lieber mag als den hier. Und dennoch ist halt, sagen wir mal, die Brillanz, die wirklich aus jedem einzelnen Frame mir entgegengeschleudert wird, da bleibt mir die Spucke weg. Ja. Das ist schon, es ist einfach unglaublich faszinierend. Unglaublich faszinierend, diesem Film zuzugucken. Und er wird eben auch nicht langweilig. Nochmal als Kind fand ich schon, dass er so ein oder zwei Längen hatte, weil ich war es einfach auch nicht gewohnt, 3 Stunden da zu sitzen und Leuten dabei zuzugucken, wie sie quasi nicht so richtig zum Punkt kommen. Von daher hatte ich halt schon das Gefühl, dass als in jungen Jahren habe ich halt bei bestimmten Sachen dann eher ausgeschaltet und war dann eher wieder anwesend geistig, wenn eben Henry Fonda da war oder eben Charles Bronson und weniger, wenn Claudia Cardinale und Jason Roberts halt irgendwie anwesend waren. Aber das hat sich natürlich einfach mal stark geändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und wird ein Film, der halt über so einen langen Zeitraum nicht nur mich als Zuschauer inhaltlich und so bei der Stange hält, sondern auch visuell jedes Mal wieder neu virtuelle Luftsprünge machen lässt, ist schon, das ist sehr, sehr selten.
Und da gehe ich komplett mit. Und wir hatten heute Abend die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, beginnend vom deutschen Titel zu
Deutungshoheit
über den Pessimismus oder Optimismus des Endes. wie auch immer. Aber da bin ich absolut mit dir einer Meinung. Auch ich bin auch ganz kleine Meisterwerk-Ecke. Ich wünschte, Tonino Delicolli wird noch leben und könnte irgendwie zu unserem Podcast so einen kleinen Imagefilm machen. So was ganz Tolles, wie wir umeinander rumtanzen irgendwie. Finger am Abzug, dazu Morricone-Musik.
Ah, schön.
Das wäre toll.
Ja, ja.
Vielleicht irgendwann, wenn wir die dicke Kohle haben. Mm. Podcast nicht so viel Kohle, habe ich gehört. Die Leute werden groß und reich damit.
Nee. Die waren schon groß und reich und dann kriegen sie einen Podcast.
An der Stelle vielen Dank an alle Menschen, die uns unterstützen. Nochmal an dieser Stelle. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Bonus-Episode.
Ja, das, vielen Dank
auch. Uns hat Spaß gemacht. Also ich finde es immer ganz gut, mich hier treffen zu können mit dir hinter der Paywall. Und das klingt immer blöd. Um uns hier rhetorisch zu duellieren im Abendrot.
Sehr schön. Ansonsten würde ich, ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie krieg ich den noch eingebaut, weil ich wollte ja eigentlich das sagen, wie soll ich einem Mann trauen, der nicht mal seinen eigenen Hosen traut.
Aber willst du es nochmal machen?
Nee.
Okay. Adios.
Bye, bye.
A film by Sergio Leone gave a new face to the West with a fistful of dollars for a few dollars more and the good. The Bad and the Ugly, starring Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson, and Jason Robards. A Manhunt, a Vendetta. In a new land, in a new kind.